Schick dich weg, du Homo-Fürst!
So Leute, weiter geht's. Und mal genau an der Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Sofern Twitch mitbekommen hat, dass der Stream on ist. Sieht nämlich noch nicht so aus. Dennis, wo hast du die Notification her? Von Twitch oder aus dem Discord? Oder hast du es zufällig gesehen? Ah, ich glaube jetzt hat's Twitch. Ich glaube jetzt hat's der Twitch-Stream gecheckt. Hyper-Notification. Discord-Gang. Ja, das ist teilweise schon ganz schön langsam. Also nicht die Discord-Notification. Sondern bis Twitch teilweise checkt, dass der Stream on ist. Weil es ist schon über 2 Minuten. Also der Stream, ich hab schon vor über 2 Minuten auf Stream gedrückt. Und jetzt kriegt man es erst mit. Nicht so Poggers. So, machen wir kurz die VM an. Die brauchen wir jetzt gleich. Not Poggers, genau. Meine Güte, warum habe ich so viele VMs? Ey, ich muss mal ein bisschen was wegschmeißen. Leute, kann ich die Cute VM löschen? Oder brauchen wir die noch? Okay, die Cute VM muss da bleiben. Wir haben aus irgendwelchen Gründen 2x Windows 10. Warum haben wir 2x Windows 10? Delete Me 2. Guck mal. Die VM heißt Delete Me. Und die VM heißt auch Delete Me. Also komm, wenn 2 VMs Delete Me heißen, da würde ich sagen, die können wir löschen, oder? Ja. Ich glaube, das war hier der Test für WSL2 mit GUI-Zeugs. Und das hier muss ich mal kurz gucken, was wir hier getestet haben. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also den können wir auf jeden Fall schon mal wegschmeißen. So, off. Der Discard. Das eine war die VM. Ja, ich weiß halt nicht welche. Muss mal schauen. Ja, Windows. Cakewait. Was ist hier drauf? Ist hier irgendwas drauf? Kann man das löschen? Test. Willkommen. Test 2 ist die VM. Ah, okay. Dann können wir beides löschen. Guck mal, wie der Chat. Der Chat weiß es besser als ich, was ich für VMs habe. Boah, das Ding geht mir auch auf den Keks bei mir auf dem Hausrechner. Ja. Ja, das ist die Windows-Test-Copy. Die Insider, das Windows-Insider-Bild. Das können wir in der Tat löschen. Okay, passt. Wunderbar. Da kriegen wir nämlich ein bisschen Platz, weil ich zeige euch das mal. Es gibt so ein kleines Problem. Laufwerk E. Ich habe nicht mehr so viel Platz. Okay. VMs, also. Chubandu können wir nicht, aber Delete Me 1 und Delete Me 2 können wir löschen. Ja, Remove. Keine Sorge, Leute, die Cute VM bleibt da. Too big! Kann überhaupt nicht sein. So, yes. Wunderbar. Wir haben es geschafft. So, erst einmal gucken, habe ich hier noch irgendwas im Papierkorb drin? Nope. Wunderbar. So. Kannst du die Cute VM scheren? Nee, da muss ich, was soll ich da scheren? Das ist ein GTK-Theme, was du in 2 Minuten selbst installieren kannst. So, ich glaube, hier sind wir gestern stehen geblieben. Und wisst ihr, was mich gestern noch beeindruckt hat? Und zwar, ich habe gestern SpaceX Launch geguckt. Da wo so viele Wolken waren. Ich weiß nicht, ob das war. Genau, das habe ich geguckt. Da wo so viele Wolken waren. Und da ist mir aufgefallen. Passt mal auf, wo ist der Start? So, also man sieht nichts. Ne? Also man sieht, es ist so viel Wolken. Also im Prinzip sieht man nur Rakete. Aber was mir hier schon auffällt, es gibt einen 4K-Stream. Und anscheinend muss man sich mal überlegen. Warte mal, hier. Muss man sich überlegen. Die haben aus dem Raketen, wie nennt man das? Wie heißt das? Nicht aus dem Triebwerk, sondern aus dem Raketenmaschinenraum. Wie soll man das nennen? Die schaffen es, aus dem Raketentriebantriebswerkraum, Boosterraum, ein 4K-Video zumindest meistens flüssig zu übertragen. Ja, es gab so ein paar Übertragungsprobleme mit den Wolken und so, ja. Aber die schaffen das, ein 4K-Video aus der Rakete zu übertragen. So, und wenn man sich jetzt überlegt, wir tun uns teilweise schon schwer mit unserer Bandbreite, also die wir so durchschnittlich haben hier im Internet, ein 4K-Video zu streamen. Also die streamen ein 4K-Video aus der fucking Rakete runter, halbwegs flüssig, wahrscheinlich auch noch 60 FPS oder sowas. Und wir können uns das meistens hier noch nicht mal angucken. Vielleicht haben sie auch ein iPhone dran geklebt mit Heißkleber, ich weiß es ja nicht. Aber es war auf jeden Fall echt cool. Man hat nämlich nichts gesehen. Also man hat im Prinzip vom ganzen Flug nichts gesehen. Bis das Ding dann wieder durch die Wolken runtergekommen ist. So. Und ich finde, das sieht irgendwie schon geil aus, wie das Ding landet, oder? Ah, Kokona-Style. Das sieht schon nice aus. Was ich noch nicht so genau gecheckt habe, ist, warum die zum Starten, zum Landen immer nur 2 Booster anhaben und keine 3. Zum Starten am Anfang haben die 3. Das muss ja irgendwas mit den Tanks zu tun haben. Ich habe mich damit aber auch nicht näher beschäftigt. Aber es sind immer 2, wenn die landen nur. Vielleicht wiegt es auch weniger oder so. Kein Schimmer. Und man sieht nichts, aber danach sieht man, dass es gelandet ist. Guck mal hier. Leute. IP-Leak. SpaceX IP-Leak. Das bringt aber, glaubt, nichts zu pingen. Das ist eine Multicast-Adresse, oder? Ist das Multicast? Ich glaube, das ist eine Multicast-Adresse. 23470. Ich dachte, der dritte ist nur an und kann einspringen. Sollte. Das kann auch sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, beim Start haben die 3 Stück an. Warte mal. Vielleicht klicke ich auch falsch. Kann ja auch sein. Okay, man sieht das einfach nur nicht so großartig. Ja, also ich bilde mir ein, die haben 3 Stück an beim Starten. Weiß nicht, ob man hier irgendwie was aus dem Ja, guck, die haben 3 Stück an zum Starten. Wahrscheinlich benutzen die das nur, bis die erstmal durch die unteren Atmosphäre-Schichten durch sind, dass der Luftwiderstand nicht mehr so hoch ist. Und dann gib ihm. Oh, ja. Plumedia, dankeschön. 4 Monate Subscription. Massive. Easy as a fuck, Subscriber. Ja. 20 Euro für ein Raspberry Pi. Ich meine, ob was in Ordnung ist, musst du einfach nur gucken, was der Kram bei Amazon gerade kostet. Und da gibt's gar keinen mehr, hä? Moment, sind 46 Euro. Was ist das für ein Scheißpreis? Da kriegst du ja schon einen Vierer mit mindestens 2G für. Ja, aber 20 Euro sind schon in Ordnung. Kann man schon machen. Ja, bei Starlink bin ich ja immer gespannt, was da rauskommt. Also ich bin ja da ein bisschen skeptisch. Erstens wegen dem ganzen Schrott, den es da potenziell gibt. Und ob die Bandbreite für viele User reicht. Also es reicht ja in dem Fall bei Starlink, reicht ja nicht nur Bandbreite, sondern von A nach B oder irgendein fettes Unterseekabel oder sowas. Das muss ja quasi, ich sage jetzt mal ganz irgendwie so, P2P von Satellit zu Satellit zu Satellit zu Satellit zu Satellit, so durch dieses Satellit-Mesh durch, bis es dann runtergeschickt werden kann. Also da habe ich so meine Zweifel, ob das so wahnsinnig gut funktioniert. Wofür Starlink aber auf jeden Fall richtig gut funktioniert von den Übertragungsgeschwindigkeiten, ist, wie heißt's? High-Frequency-Trading. Weil du bist schneller von New York nach Europa oder sonst wo durch Starlink-Satelliten als beispielsweise durch ein Unterseekabel. Rein latenztechnisch. Habe ich am Anfang auch nicht gedacht, aber ist anscheinend so. Also im Prinzip ist das wieder was für Big Stonks, Starlink. Ich habe bei uns auch mal ein paar Drohnen gesehen am Himmel. Also heute gehe ich davon aus, dass es Drohnen sind. Das war bei uns so ein bisschen, wenn du ein bisschen weiter rausfährst, da sind relativ viele Felder und sowas. Da bin ich auch immer lang, abends, und da sind auch so, keine Ahnung, acht leuchtende Dinger am Himmel lang geflogen. Das könnten auch Aliens gewesen sein. Aber ich tippe eher drauf, dass das Drohnen waren. Der hat im Stream erklärt, na dann. Ob es ein eigenes Funkprotokoll ist, weiß man nicht. An der Endstation war es auf jeden Fall stinknormales Multicast UDP. Okay, ich habe nichts übersehen. Exzellent. Also, nur mal so für die Erklärung, was wir heute fertig machen. Wir haben ja gestern, ich zeig das mal schnell. Ich muss mich erstmal ordentlich hier an den Computer setzen, ey. Ich sitze ungefähr, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie so ein Bild zu gibt. Also ich sitze gerade irgendwie so 1,5 Meter weg vom Computer und es guckt im Prinzip nur mein Kopf über dem Schreibtisch raus, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Also ich hänge so halb unter dem Schreibtisch gerade. Ich muss, glaube ich, erst mal aufstehen. So. Exzellent. Ja, so, okay, alles klar. Sitze ich normal da. Alex.de, dankeschön für den Sub. Ich interpretiere das mal als Alex. Verliert speak der Alex. Wahrscheinlich sitzt du so da. Nee. Also ungefähr. So sitze ich nicht da, aber ähnlich. Ich habe kein Bein hoch, ich habe die Beine hier so drunter komplett. Wollen wir nicht ein Video angucken nach gestern noch, wo sich Linus irgendwie drüber aufregt, dass der Linux Desktop so sagt? Ich meine, das ist da von 2014, aber wahrscheinlich sagt es immer noch. Ich meine, Linux auf dem Desktop sagt halt auch. Es ist halt zumindest nichts für den 0815-Noob. Was macht... Moment, bevor wir anfangen. Was sagen denn so die aktuellen Battlefield-Leaks? Was... Audiospur zum Trailer aufgetaucht. Das ist ein Witz, oder? Zumindest der Trailer. Was zum. Die wollen nicht ernsthaft. Liegste. Ja, genau, das habe ich gelesen vorhin. Und da geht's um die Audiospur. Der nächste Leak zu Battlefield 6 lässt uns den Reveal-Trailer hören. Meine Güte, die haben echt Probleme. Trailer-Audio. Trailer-Leak. Alter, das, was ein Schwachsinn. Der Discord habe ich gestern nicht reingehört. Was ein Schwachsinn. Die haben echt Probleme, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Die leaken sich den Bobbeswund, ey. Und wisst ihr, was der Witz ist? Wisst ihr, was der größte Witz bei der ganzen Sache ist? Das sind überhaupt keine Leaks im klassischen Sinn. Das wird garantiert alles, das lässt garantiert alles EA durchsickern. Das ist Taktik. Das hat mit Leaks gar nichts zu tun. Es sei denn, ein Leak ist neuerdings, wenn ich absichtlich ein Loch reinschneide und dann was rausläuft. Starlink sucht gerade CDN-Engineers. Das brauchen wir. Braucht man da gute Englischkenntnisse für? Es geht bestimmt auch ohne, oder? We are all sitting in one boat. Ich glaube, das geht bestimmt auch ohne. So, also, was wollen die dann haben? Senior Content Distribution Network Engineer. Achtung, Leute, Flashbang. Bla bla bla. Basic Qualification, Bachelor Degree. Da kommst nicht weiter mit einer fiesi Ausbildung bei SpaceX. 5 plus years experience. 5 plus years of working in cross functional hardware software network operation teams. Was hast du alles für Chrome Plugins? Quasi kaum welche. Was habe ich denn hier? uBlock, Dark Reader, FFZ, das allerwichtigste Addon. Und so ein komisches Addon, um die Lautstärke zu steuern. Preferred Skills. Master Degree, ah ja, okay. Ja. Wie gesagt, also mit der Fisi-Ausbildung ist da nichts hier. An der Stelle. FFZ, denn das ist das, dass du zum Beispiel sowas hier sehen kannst im Twitch-Chat. Bei dir steht wahrscheinlich einfach nur Flashbang da, in Wirklichkeit ist es ja ein Emote. Ja, das ist nix für Kack-Noobs. Lul. Ja. Das ist nix. Was ist denn der GMAT-Score? Was ist denn der GMAT-Score? Ah, das ist, wie gut man was kann. Okay, da siehst du mal, die wollen schon gescheite Leute haben. Ja, so als Kack-Noob muss man sich da nicht bewerben. Veteran Status. Ja. Aha, ja, also so als Kack-Noob muss man sich nicht bewerben. Hier bei SpaceX. So mit ein bisschen Shit-Repo und Fisi-Ausbildung ist da nix. Wie funktioniert das mit dem Windows-Linux-Switchen? Du drückst Control-Windows-rechte Pfeiltaste und Control-Windows-linke Pfeiltaste. Da kannst du durch die... Ne, du hast doch hier unten verschiedene Desktops und die kannst du so durchschalten. Und du musst einfach auf deinem zweiten Windows-Desktop eine VM mit Linux haben. Und dann funktioniert das schon. Easy. Um nicht zu sagen. Wir machen genau da weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Exakt. Deswegen zeige ich jetzt auch nochmal. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Deswegen zeige ich jetzt auch nochmal, wo wir gestern C. Ich habe gerade in dem Moment C++ gelesen, ne? Wo wir gestern stehen geblieben sind. Standard C++ Experience. Wirklich? Bonkers. Huiuiui. Bei SpaceX wollen sie es aber wissen. Ich dachte, die Panels sind JavaScript bei SpaceX. Ich hab das Kanalpunkte sammeln gar nicht an. Ja, könnte ich. Es ist die Frage, was du damit machen willst. Was hast du denn vor? Weil da ganz hängt es ja ganz entscheidend davon ab, wie leistungsfähig du was brauchst. Ne? Also was ich dir, also die Einstiegssache ist natürlich ein Raspberry Pi. Ich persönlich empfehle Low Power Intel x86 Hardware, weil es einfach noch ein bisschen mehr Wumms hat, nicht wirklich so viel mehr Strom braucht und meistens noch ein bisschen flexibler ist, was man damit machen kann. Ansonsten, wenn du richtig, wir können aber auf eBay gucken, wenn du was richtig Dickes brauchst, kannst du beispielsweise nach alten Dell-Servern oder HP-Servern sind's ja suchen. Ja. Da gibt's dann schon die ein oder anderen dickeren Teile. Müssen wir halt gucken, was es für einer ist. Der hier ist jetzt relativ alt. Was hat denn der hier drinne? CPU? Prozessortyp nicht zutreffend. Naja gut, das bringt natürlich gar nichts, ne? Musst dir schon fertige kaufen. Ich darf absolut nichts sagen, was das jetzt hier sein soll. No CPU. Server-Shop kannst du auch, ja. Da war ich mal kurz davor, mir was zu kaufen vor 2-3 Jahren. Bei denen hier. Habe ich dann aber nicht gemacht. Ich klinge nicht gesund. Echt nicht. Warum? Merkt ihr was, was ich nicht merke? Stimme ist safe anders. Wirklich. Sekunde. Nö. Moment. Das muss ich mir jetzt anhören, ob das wirklich so ist. Ich echt? Klinge ich so? Bla bla bla. Test, 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 test. Ja, ja, ich habe gepennt vorhin eine Runde nach dem Mittagessen. Aber. Bla bla bla. Bla bla bla, test, 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 test. Viel anders als sonst klingt es doch auch nicht. Audacity hat jetzt ein PR für Analytics auf GitHub, okay. Guck mal, die bieten hier auch DL380 an. DL380 sind recht nice. Mir kratzt es auch schon so im Hals. Was haben die hier denn zu bieten drinne? Zweimal Intel Xeon 8 Core. Das heißt, du kriegst 16 Kerne, 16 GB RAM. Das ist doch schon mal ganz gut. Bisschen teuer vielleicht das Ganze. Dann lieber sowas hier. Alter, das Ding schaut aus. Wo hat denn das gestanden? Sag mal, ist das die gesamte Artikelbeschreibung? Gibt es da nicht noch mehr dazu? Ja, also wenn du Power brauchst, kannst du danach suchen. Die Sache ist halt die, du musst auch ein bisschen auf den Stromverbrauch achten. Also es hat keinen Sinn. Also wenn du die Leistung brauchst, klar, aber ansonsten hat es keinen Sinn, sich übertrieben fette Kisten daheim hinzustellen, bloß weil das vielleicht im Einkauf jetzt eBay billig ist, aber dann doppelt so hohe Stromrechnung hast. Ja. Ja, genau, also ist halt die Frage, was du machen willst. Ja, das kommt drauf an, was man machen will. Ne? Also, du hast ja lokal versus AWS immer den Vorteil, dass es halt nur lokal ist. Also sprich, wenn du dann Passwort safe hast oder deine Heimautomatisierung oder sonst was, dann ist das lokal halt einfach schöner als in AWS. Also ich würde zum Beispiel dann Passwort safe nicht öffentlich in AWS hosten. Zumindest das Webfrontend für. Und meine Heimautomatisierung würde ich auch nicht in AWS hosten, weil ich will, dass die lokal funktioniert ohne Internetzugang. Ja, die Dinger sind richtig fett. Und DL380 Gen 5. Gen 5 ist noch der mit diesen roten Sachen vorne, ne? Ja, ja, genau. Mit den roten Festplattenwechseldingern und so, ja. Kommt halt drauf an. Das ist immer die Frage, was man machen will. Genau, hier, Headstart-Code. Immer noch am Start. Also ganz ehrlich, wenn du noch nichts Großartiges vorhast, dann würde ich dir empfehlen, hol dir sowas hier. Musst du aber mal gucken, was es da aktuelleres gibt. Hol dir sowas hier. Hol dir irgendwie sowas hier in der Richtung. Irgendwie sowas. Da bekommst du für 80 Euro. Muss man mal gucken, was der Kram hier gerade neu kostet. Ah, 90 Euro. Da bekommst du für 90 Euro eine Low-Power-Plattform, die braucht 8 Watt im Idle. 4 CPU-Kerne und das ist immer noch schneller als ein Raspberry Pi. Und es ist x86 und du kriegst noch einen PCI Express-Slot. Das ist, finde ich, eine echt gute Plattform für zum Einsteigen daheim. Das kannst du auch in irgendein x-beliebiges olles Gehäuse schmeißen. Wie gesagt, du musst da am Anfang erstmal gar nicht so viel Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine ThinkStation. Ah, das sind diese Griffe, das mit dem Griff zum Wegschmeißen von IBM, Lenovo. Was ist der lilane Port? Das ist ein Parallelport. Ich meine, sowas kennt man heutzutage nicht mehr. Das ist auch ziemlich antik, aber das Mainboard hat allen Ernstes noch einen Parallelport und einen serieller Port, eine serielle Schnittstelle. Nee, Moment. Das ist VGA, ne? Leute, ich bin verwirrt. Das ist VGA und das ist Serial, oder? Oder umgedreht? Cack, wait. Nee, ich glaube, das hier ist Serial, das ist Parallel, das ist VGA. Was ist eigentlich von Honey? Was? Hä? Was soll das sein? Weiß ich nicht. Sagt mir nichts. Ja, aber das ist zum Einstieg auf jeden Fall ganz. Das mit den exposed Pins, also das hier, ne? Das blaue. Blaue ist seriell. Jetzt mal wieder Boomer-Time, ne? Wer von euch hat Null-Modem-Netzwerkverbindung gemacht über serielle Schnittstelle? Gibt es überhaupt noch Leute, die wissen, was das für PainsChamp bedeutet? Oder serielle Null-Modem-Kabel über Parallel? Hannibal, das ist garantiert Werbung, oder? Das ist einfach nur gut getarnte Werbung. 100 Pro. Lol, wait, gag, wait. Echt? Hab ein paar gemacht? Na, immerhin. Immerhin. Ja, für ISDN-Anlagen musste das auch gemacht. Ja, das war auf jeden Fall für die damalige Zeit richtig Poggers. Da weiß ich noch, wir haben damals Sachen geshared über Parallelport Null Modem-Kabel. Da hat dann quasi eine Half-Life 1-Installation mit allen Mods, hat dann erstmal 3 Stunden kopiert. Das war ja nicht schnell. Nee, du konntest richtig Windows-Netzwerk machen, glaube ich, über Parallelport. So richtig IP-Windows-Netz über Parallelport. Ich weiß noch, wir haben damals Dateien geshared über Windows. Da musste es dann NetBIOS und so paints-champige Sachen anmachen. Wer hat noch IDE-Festplatten gejumpert? Ach, das haben, glaube ich, noch einige gemacht. Das war noch ein bisschen länger. Also das hat man noch ein bisschen später gemacht als Null-Modem-Kabel. Echt, die Firmware-Updates kosten gehen mittlerweile nur noch mit offiziellem HP-Account. Na dann. Cake Wait. Throbjörn, deine Chatnachricht wurde vom Automod geblockt, weil du hast geschrieben Japp und Japp wurde erkannt als rassistische Anspielung auf Japaner. Hat der Automod gerade gesagt, also hier, ne? Anzeige ist raus. Der ist, glaube ich, nicht für deutschen Chat ausgelegt, der Automod. Da hat's Lust, Chef. Jetzt ging's durch. Jetzt ging's durch. Warum auch immer das vorher nicht durchging. Keine Ahnung. So, Leute, wir machen jetzt mal weiter. Wartet mal, irgendwie. Lust. Delta, deins wurde jetzt auch geblockt. Leute, ich bin übelst irgendwie noch nicht richtig wach. Ich weiß auch nicht. Ich hätte keine Stunde pennen sollen nach Mittagessen. Aber ich war so voll gefressen. Ich habe wieder Big Brain Noodle gemacht hier. Da habe ich wieder Nudeln bestellt vor einem Monat. Die haben absolute Pains Champ Webseite, aber das Essen schmeckt richtig geil. So, Nudel. Moment. Da. Da habe ich vorhin eine Packung, also haben wir, also nicht ich alleine, ne? Aber eine Packung vorhin gefuttert. Und da war ich so pepo fett danach. Da war ich so müde, da musste ich erstmal eine Stunde pennen. Zumal ich heute schon eineinhalb Stunden Sport gemacht habe heute Morgen. Ja, man kann es kaum vorstellen. So, ich muss mich jetzt mal hinstellen hier und. Oh, dass ich mal wach werde, dass wir was machen können hier. Was ist denn hier los? Übrigens, Leute, ich habe jetzt hier neben mir mal hier Flex Champ, aber. Also, ihr wisst, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Ich habe jetzt hier neben mir liegen einen iPhone 6. Ein iPhone XR und ein iPhone 11. Ihr wisst ja, ich bekomme so ein von der Firma ich nenne es mal Diensthandy. Und irgendwie war gestern in der Post ein iPhone 11 drinne. So nach dem Motto, ich soll mein XR durch ein iPhone 11 austauschen. So, okay. Mach ich, warum nicht? Nicht, dass es schlecht gewesen wäre oder so. Ja, aber die kann ich übrigens. iPhone 12 kriegst du wahrscheinlich erst ab Vorstand. Keine Ahnung. Übrigens, die kann ich euch echt nur empfehlen, die Nudel von denen. Das einzige Problem ist, dass die halt relativ teuer sind. Ich meine, guck mal, hier bezahlst du 14 Euro für 6 Packen mit jeweils 500 Gramm. Also das ist irgendwie erstmal 80% teurer als die Lidl-Nudel, aber die schmecken auch 80% besser als die Lidl-Nudel. Wenn nicht mehr als 80% besser als die Lidl-Nudel. Gab es keine bessere Schriftart als Times New Roman? Ohne Scheiß, die Website ist Hardcore Paints Champ. Wenn du hier was bestellen willst, dann klickst du auch nicht auf in Warenkorb hinzufügen, sondern drückst hier hinten auf 1. Dann musst du runterscrollen. Hey, dann musst du auf den Warenkorb, genau, runterscrollen. Und dann kannst du hier nochmal, wenn du mehr bestellen willst, 2 reinschreiben. Da musst du hier aus. Es ist richtig Pains Champ, die Seite. Ganz, ganz grausam. Aber das Essen schmeckt echt gut. StarMac, 6 Monate. Dankeschön für den Zap. Oh ne, ist das ein ASP. ASP.NET 6? Oder was ist das? Okay, das ist echt Pains Champig. Server Pages. 2002, ja. Okay, so sieht die Seite hier auch aus, als ist die von 2002. ASP Webforms, ja, grausam. Richtig, also ein kaum größerer Pains Champ möglich in der Webentwicklung. So, Leute, ich zeige euch jetzt mal kurz, was wir gestern gemacht haben. Also. Ich habe gestern im Stream gezeigt, wie man das hinkriegt, wenn man eine Domain hat. Wohlgemerkt, man muss eine Domain besitzen dafür, sonst geht das nicht. Es muss auch keine kostenpflichtige Domain sein. Es kann auch irgendeine kostenlose DuckDNS oder sonst wie Domain sein. Man braucht eine Domain. Und ich habe gestern im Stream gezeigt, wie man kostenlos Let's Encrypt-Zertifikate, gültige Let's Encrypt-Zertifikate bekommen kann für Services, die nur lokal laufen. Guckt hier zum Beispiel das da. ist ein Service. Keck www. Der läuft nur lokal. Und wenn ich die Seite aufmache. Dann geht's nicht. Wahrscheinlich, weil mein Docker-Container schnell abgekackt ist durchs VMware-Starten. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Geht immer noch nicht. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen, wenn es immer noch nicht geht? Erstmal eine Runde rebooten, dann geht's bestimmt wieder. Mach mal ein Head Request. Wohin soll ich ein Head Request machen? 5 Head Request. Das, ich finde, also in HTTP 3 oder gibt's es schon? Ja, also ja, klar. Da sollte nicht nur Head Request drin sein, sondern ein 5 Head Request. Das wäre schon besser. Um zu zeigen, wie modern das Ganze ist. So, jetzt mal gucken. In welchem Ordner war ich denn gestern? Hier? Nee. Cakewait? War ich im Cakewait-Ordner? Cakewait, ja. Meine Ordner sind ja immer so gut benannt, dass man gleich Bescheid weiß. Okay. Ha, da sind wir. Okay, also ihr seht, wir haben einen lokalen Service laufen, der nur lokal erreichbar ist. Ihr seht, wenn ich den ganzen Krempel pinge, hier, lokale Kiste, wird aufgelöst. Ihr könnt es bei euch daheim probieren, also ihr könnt keck.www.mau.haus nicht auflösen. Die Domain habe ich mir mal gekauft, also deswegen habe ich auch Zugriff auf den DNS. Und wir haben ein gültiges Zertifikat. Ein gültiges Zertifikat für 3 Monate. Das Ganze läuft am 5. Gestern ausgestellt, läuft am 5. August ab. So. So sieht's aus. Chat ist eh schon drin. Mist. Ah, zu spät. Nicht aufgepasst. Habe ich da Critical Information geleckt. Dein Geburtstag? Ja, da läuft das Zertifikat aus. So. Und. Mach gerade mal. Visual Studio auf. Wo genau hängt's? IP geleakt. Monka S. OMG IP Leak. Fuck. So, und das Ganze haben wir natürlich, weil wir Next Level Big Brain DevOps Stealth machen müssen. Wobei der richtige Next Level wäre natürlich, dass wir das nicht von Hand alles starten, sondern dass wir noch irgendwo eine GitHub Actions oder irgendein Continuous Deployment haben, was das Ganze dann natürlich auf unsere Kubernetes Cluster deployed in AWS. Also wenn schon dann richtig, ja. Nee, also wir haben das Ganze lokal laufen und zumindest haben wir die DevOps-Lite-Variante gemacht. Haben das natürlich alles auch ins Shit-Repo eingecheckt. Und damit das Ganze besser läuft im Shit-Repo, haben wir auch noch ein Frontend dafür aufgesetzt, und zwar Shit. Shit.out.haus. So. Da haben wir hier einen Repo mit Docker Compose, im Docker Compose-File, sonst ist da nichts drin. So, und jetzt machen wir weiter an der Stelle. Eigentlich wollte ich nämlich noch zusätzlich, das war so der Aufhänger der ganzen Geschichte, noch einen Passwortmanager installieren. Weil es gibt ein paar Sachen. Die Leute fragen mich immer, was hältst du denn davon? Das Ganze hieß übrigens Bitwarden RS früher. Das mussten die umbenennen, weil die, glaube ich, irgendwie, frag mich nicht, Lizenzprobleme oder so oder pff, Abmahnung oder keine Ahnung, sie mussten sich zumindest umbenennen. Und da werde ich oft danach gefragt, was hältst du denn davon? Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben uns das vor 3 Jahren oder so schon mal angeguckt, aber da hat es bestimmt einiges getan. Ihr wisst ja, dass ich ein KeePass-Fan bin. Seit wann ich sie umbenannt habe? Seit ungefähr einem Monat. Babiba, du kannst das irgendwie nicht richtig mit den Emotes. Das ist das richtige Emote. Hackerman. Ja? Du kannst aber auch. Wir haben auch ein richtiges Subscriber-Hacker-Emote. Ich hab hier Keypass. Keypass 2, bitteschön, ja? Ja, habe ich mir auch schon mal im Stream angeguckt, fand ich relativ gut. Leute, ihr habt recht, ich habe irgendwas im Hals. Ihr habt das schon gehört, bevor ich das gemerkt habe. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich Prioritätsgruppe 3 bin für die Corona-Impfung? Also, warum auch immer, mein Arbeitgeber war der Meinung, ich bin wichtig für kritische Infrastruktur. Deswegen muss ich Prioritätsgruppe 3 sein. Bin mir da ehrlich gesagt persönlich jetzt nicht so sicher, ob ich wirklich wichtig bin für kritische Infrastruktur, weil bei uns geht es immerhin nur um Geld und nicht um Menschenleben, aber gut, Geld ist natürlich das Wichtigere, sind wir, ne? Also, so in der heutigen Zeit. Stonks größer Menschenleben, ja, natürlich, natürlich. Deswegen habe ich mich angemeldet, jetzt mal gucken, wann ich einen Termin krieg. Heute Morgen habe ich im Radio, ja, ich weiß, Boomer-Medium und so, aber manchmal habe ich zum Frühstück noch Radio an, haben sie erzählt, jetzt wird der Impfturbo gestartet. Bam. Wie der aussieht, habe ich nicht genau verstanden, aber der Turbo ist jetzt, wird gestartet. Das wirkt für mich wie so eine typische Management-Aussage, wenn man eigentlich nichts Neues zu vermelden hat, sagt man halt mal irgendwas. Was? Turbi? Nee, das passt nicht, das Wort. Radio ist richtig Boomer. Ja. So, und nachdem wir jetzt unser Git-Repo haben mit der Docker Compose Config, mit gültigen Zertifikaten, da gibt es jetzt noch ein paar Sachen, die wir machen müssen, um unseren Passwort-Safe zum Laufen zu bekommen. Als erstes müssen wir hier einen Eintrag für den Passwort-Safe machen. Und dann sollten wir noch zusätzlichen Eintrag machen, dass die Docker-Container regelmäßig aktualisiert werden. Weil, ich habe es ja schon gesagt, also man sollte darauf achten, dass man immer einen ordentlichen Tag beim Image dabei schreibt. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal auf Docker-Hub gehen und jetzt nehmen wir mal beispielsweise hier den Container, den wir gleich installieren wollen. Da muss man sich immer einen passenden Tag raussuchen, weil ansonsten machst du deine Container einmal neu und hast komplett andere Versionen, die sich vielleicht mit deiner Config nicht mehr vertragen. Also das ist keine allzu gute Idee. Man sollte sich immer einen ordentlichen Tag raussuchen. Am besten ist natürlich ein Tag, der noch Security Updates bekommt. Und in dem Fall ist es hier nicht Version 1.14, sondern die versionieren das so. Also es ist die Version 1.14. So, und dann gibt es Security Updates, gibt es dann beispielsweise sowas. Und die bekomme ich zusätzlich auch, wenn ich diesen Tag hier verwende. Natürlich kann man auch einfach Latest nehmen, so wie es standardmäßig macht. Da hat man ein paar Probleme damit. Aber wir können für Vaultwarden auf jeden Fall erstmal Latest nehmen zum Ausprobieren. Wie man das Docker-File deployt. Du checkst dein Git-Repo aus und sagst Docker Compose ab auf einer neuen Kiste. Fertig. Das war's. Ich meine, du kannst natürlich auch irgendwelche Git-Hooks oder sonst was machen. Ja, aber das. Gibt es irgendwie YAML? Wieso? Was gibt's da in YAML großartig nicht zu verstehen? Das Einzige, wo du bei YAML drauf achten musst, ist, dass du den Kram richtig einrückst. Das ist das Einzige. Du musst den Kram richtig einrücken, sonst geht's nicht. Also das hier ist kein gültiges YAML. Das hier schon.
finde YAML eigentlich ganz angenehm. Wobei ich sagen muss, nee. Ja, okay, stimmt. Wenn wir die Umfrage gestern gesehen haben, haben wir. Wobei ich ja persönlich JSON tatsächlich angenehmer finde. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wahrscheinlich weiß das jeder, aber ich denke nur, dass ihr das nicht weißt, weil Boomer-Gedanken und so. Dass YAML quasi ein erweitertes JSON ist, auch wenn es komplett anders aussieht. Also, gültiges JSON ist auch automatisch gültiges YAML. Also, ich könnte hier beispielsweise auch ohne Probleme, glaub, das da schreiben. Ja. Also, das funktioniert. Aber JSON hat so ein paar Probleme. Also mir fehlt ehrlich gesagt nur ein Feature in JSON, sonst würde ich es für alles verwenden, dass man Kommentare reinmachen kann. Das geht nicht. Es gibt in JSON keine Comments, die man machen kann. JSON, genau. Das wird mir eigentlich schon reichen, weil auf dieses ganze YAML-Einrückungszeug habe ich jetzt persönlich auch nicht so wahnsinnig Bock. Man kann auch Toml verwenden. Ich finde es halt doof, dass es schon wieder so zig verschiedene Sachen gibt. Du kannst Ini verwenden, du kannst YAML verwenden, du kannst Toml verwenden, du kannst JSON verwenden, du kannst XML verwenden. Also nee, kann man. Das nehme ich zurück. Man kann XML eigentlich nie wirklich verwenden. Was gibt's denn sonst noch so? CSV. CSV ist eh das Beste. So ein richtig schönes CSV, oder? Sowas da. Ja, exquisite. So ein richtig schönes CSV. Da geht doch eigentlich nichts drüber. Sag doch mal. Hä? So ein richtig schönes, gut lesbares CSV. Na, TXT ist ja kein Format in dem Sinn. Das ist einfach Plain Text. Wir haben auf der Arbeit auch noch ein paar CSV-Dateien, die im Einsatz sind. Manche Leute kommen bei uns auf der Arbeit sogar noch auf die glorreiche Idee, Hostlisten in CSV zu machen. So, aber jetzt fangen wir mal an. Also, wir müssen unser Passwort safe drin einrichten. Wir wissen jetzt ja, dass es ohne Probleme funktioniert, Zertifikate anzufordern und neue Services anzulegen. Das ist kein Problem. By the way, ich muss mein Token, ich leake wieder mein aktuelles Token. Moment. Ich habe nämlich das Token von gestern gelöscht. Brauche neues Token. Ja. Neues Token. Bam. Schon wieder Token Leak. Token Leak. Aber ich habe es wieder so eingeschränkt, dass es nur von meiner Absender-IP geht. So. Also, dann legen wir mal den Service für unseren Bit Vault Warden an. Bitwarden, Vault Warden. Also ich finde, Bitwarden geht deutlich einfacher von der Zunge als Vault Warden. Das liegt aber wahrscheinlich an meinen nicht vorhandenen Englisch-Skills. Du kannst Env nutzen für Token. Ich kann auch einfach die Secrets-Geschichte von Docker Compose verwenden. Aber wozu? Das Token fliegt eh direkt nach dem Stream wieder weg. Ist es nicht der Token? Das ist eine gute Frage. Der Token, das Token. Der oder das Token, korrekturen.de. Also, Five Hat Time activated, Leute. Der, die, das Token. Moment, Moment. In seiner ursprünglichen wissenschaftlichen Bedeutung ist das Token eine definierte Abfolge von Zeichen und Bits. Das Maskulinum der Token wird hingegen verwendet, wenn man damit eine Methode oder einen Schlüssel zur Identifizierung von Authentifizierung. Ja, dann ist in dem Fall das Token doch richtig. Siehste? Instinktiv haben wir es richtig gemacht, Chat. Big Brain Time. Das liegt einfach an den vielen Prime-Subs. Letztendlich ist es aber auch egal, wie man es nennt. Die meisten Leute verstehen es eh. Was mich immer... Leute, eine Frage, die ich bis heute nicht beantworten konnte. Die auch immer irrelevanter wird, weil die Software keiner mehr verwendet. Aber vielleicht kennt ihr noch jemand die Monitoring-Software Nagios. So, wenn man jetzt eine Nagios-Instanz hat, ist das ein Nagios. So. Und wie ist die Mehrzahl davon? Nagiosse? Nagii? Ja. Was ist? Ist die Mehrzahl ein Nagios, zwei Nagios? Matt, der Automod hat dein Comment geblockt, weil es zu viel Ähnlichkeit zu einem anderen Wort aufweist. Zwei agile Nagiosse. Nagiosos, weil Spanisch, weiß ich. Nagios, Mehrzahl. Tja. Okay, wir müssen Plural dabei schreiben. Dann wahrscheinlich besser. The plural of a Nagios is a Nagio. Oh, da will einer lustig sein. Das heißt, es ist ein Nagios, zwei Nagios. Ha. Da kann ich mich nicht damit anfreunden. Letztendlich werden wir dieses Problem heute aber auch nicht gelöst bekommen. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Also, wir brauchen eine Wow, was ist denn hier los? Wir brauchen eine Instanz von unserem Passwortmanager. Ne, Moment. Vault Warden heißt das Ding jetzt. Warum löscht der Automod heute alles? Vielleicht, weil kein richtiger Mod da ist. Vielleicht ist er nicht so aggressive, wenn ein richtiger Mod da ist. Keine Ahnung. Kann ja sein. Das Zeug ist ja mittlerweile alles heute massive brained. So, also, so, was für einen Tag verwenden wir denn? Vault Warden Latest. Latest. Einfach. Wir suchen mal nach einem Example. Hier. Compose Example. Vielleicht muss man nämlich noch auf mehr Sachen achten. An die ich jetzt gar nicht denke. So, mal Compose. Wiki. Using Docker Compose. Guck mal, die haben tatsächlich Einträge. Wie lange streamst du? Heute Abend nochmal oder erst früh? Ne, es ist ja schon fast Abend. Ne? Also, da haben wir doch ein Beispiel für, wie das Ganze funktioniert. Nope. Also, Image, latest natürlich, immer latest. Was sonst? Latest, restart always, das lasse ich eigentlich immer weg. Services haben nicht zu crashen. Wieso benutzen die einen Fork? Die benutzen keinen Fork. Hä? Was meinst du? Wer benutzt da irgendeinen Fork? Das ist das offizielle Repo. Ach so. Ach jetzt habe ich es verstanden. Weil der offizielle Bitwarden-Server wohl ziemlich Pains-Champ zu sein scheint. Und früher hieß das Projekt ja Bitwarden RS und wahrscheinlich haben die sich umbenannt auf Drängen des Ursprungsprojekts. Shit-Repo. Ja. Natürlich. Da muss man mal das Video zugesehen haben, dass man es versteht. Wir hatten einen Mann Azubi, der hat Git ausgesprochen wie Shit. Herr N. geht's gut, mit dem habe ich letztens telefoniert. Der macht jetzt richtig Big Brain-Geschichten. So, okay, Volumes. So, also, jetzt müssen wir mal uns angucken, haben die hier vielleicht einen Traffic-Example drinne? Haben die vielleicht ein Traffic-Example, wo ich mir einfach mal kopieren kann, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt? Hier, Proxy-Examples. Traffic Faults. What the fuck? Wollen die mich verarschen? Was ist das? Das brauche ich doch zur Hälfte alles gar nicht. Das brauche ich doch eigentlich alles gar nicht. Richtig wupp-weh ist das. Ich mach das jetzt mal selbst. Ich mach das mal selbst, das braucht man alles nicht. Also, PW safe, kriegt das Ding als URL, Entry ist web secure, Zertifikate stellen wir über die normale DNS-Challenge aus, Load Balancer Port, das ist die Frage, ob wir da überhaupt einen Load Balancer Port brauchen. Auf welchem Port läuft es denn standardmäßig? Was machen die denn hier? Load Balancer 3012? Wer nimmt denn standardmäßig 3012? Ach nee, ah, das ist für die WebSocket-Verbindung. Ah, Port 80 ist der normale. Okay, dann müssen wir hier Port 80 nehmen. So. So, und das sollte jetzt eigentlich, WebSocket können wir rausschmeißen. Das sollte jetzt von der Theorie her reichen. Also was der jetzt machen sollte ist, hingehen, ein neues Zertifikat ausstellen für PW-Safe, was übrigens schon auf die richtige IP auflöst, weil ich das in meinem DNS eingetragen habe. Da. Löst auch nur lokal auf. Halt alles auf die gleiche IP, aber das macht ja nichts. Der sollte jetzt hingehen, sich ein gültiges Zertifikat ausstellen lassen für PW-Safe. Und dann sollte der auf Port 80 reverse proxyen. Soweit von der Theorie her. Gucken wir mal, ob er das macht. Okay, er lädt sich erstmal das Image runter. Das ist okay, das ist genehmigt. Und Browser auf, gucken uns das an. So, ja, Validation, also sprich, okay, okay, schauen wir mal, ob er sich jetzt ein Zertifikat ausgestellt hat, PW-Safe, ja, noch nicht, scheint braucht er noch ein bisschen für. Der hau mich blau, das habe ich nicht mal selbst gemacht. Das war, glaube ich, der Chainlaw, der die Katze ausgestellt hat. Wo ist jetzt das Problem? Warum hat er sich kein Zertifikat ausgestellt? Ah doch, jetzt macht das, oder? Jetzt macht das. Ich muss einfach nur ein bisschen warten. PW safe. Wait for prop. Ja. Einfach nur kurz abwarten, bis er das Passwort sich ausgestellt hat. Das Zertifikat sich ausgestellt hat. Okay, passt. Jetzt sollte auch das Passwort gültig... Was habe ich im Passwort, Alter? Das Zertifikat gültig sein. Da ist er. Ja, okay. Warum auch immer die so ein komisches Gedöns machen. Es scheint mir ehrlich gesagt relativ easy zu sein. einfach einfach so, wie man es erwarten würde, laut balancen und gut ist. So, schieben wir es mal auf dritten Desktop. So, jetzt ist die große Masterpasswort. Was ist denn die Default-Passwort davon? Default-Passwort. Man muss sich ja mit irgendwas einloggen, ne? Schreibt er das vielleicht auf die Konsole irgendwo? Gibt's nicht? Ja, wie soll ich mich denn dann anmelden, wenn es das nicht gibt? Mal Logs gucken von dem Ding. Nee. Ah, Moment. Passwort? Nee, kein Passwort. Du musst einen Account erstellen. Okay, das heißt, der erste Account ist dann gleich der Admin-Account. Okay. Muss das gültig sein? Was ist denn das Masterpasswort? Okay, muss wahrscheinlich nicht gültig sein. Ach so, Create Account. Okay, E-Mail-Adresse. CuteChat @ endlich egal. Ich hoffe, das muss keine gültige E-Mail-Adresse sein. Your name, ah ja, alles klar, passt. Passwort, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal gucken, ob, oh, weak! Was, das ist doch Best Practice Passwort, was will der mir erzählen? Seit wann ist das ein weakes Passwort? Hint. Der Hint ist natürlich lulw größer, keckw. Ich agree zu den Terms of Services. Submit. Okay, dann ist mein neues Masterpasswort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie, das ist immer noch weak. Wie kann das weak? Okay, jetzt ist es strong. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Submit. Weak Masterpasswort. Wie gesagt, Millionen Leute können sich nicht irren, ja? Yes. Login. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Login. Zack, da sind wir. Bam, in your face. Hat funktioniert. So, unser Passwortmanager ist auch am Start. Und das Schöne ist jetzt, um das nochmal hervorzuheben, warum das Setup äußerst praktisch ist. Wir haben ein gültiges Zertifikat über Let's Encrypt, obwohl der Service nur von innen zu erreichen ist. Also sprich, wenn ihr bei euch jetzt daheim das hier auflöst, wird das nicht auflösen. Das ist eine super Geschichte. Ich meine, man braucht das nicht unbedingt über HTTPS, aber wie gestern schon gesagt, manche Krypto-Sachen im Browser gehen nur mit HTTPS und gültigem Zertifikat. WebRTC gehen manche Sachen nur per HTTPS und gültigem Zertifikat. Und spätestens, wenn du eine Anwendung als PWA verwenden willst auf dem Smartphone, dann geht das auch nur mit HTTPS und gültigem Zertifikat. Also, so unsinnig lokal das zu machen, ist das nicht. Hast du das Video von gestern als WOT? Klar. Ist ja doch hier, guck. Also, ob's im Archiv ist, weiß ich nicht. Ob's schon im Archiv ist. Aber aktuell ist es auf jeden Fall hier noch auf YouTube. Wir können aber mal gucken, ob es im Archiv ist. Oder im Archive, wie das die coolen Leute dann sagen. Search. Ui. Moment, wo sind die Streams? Ah. Ich blick in meinem eigenen Archiv dann mal durch. Hier. Da. Okay, das ist noch nicht drinne. Oh, Leute, wir müssen Archiv. Wo ist der Sebaro? Der Cute Mod. der Cute-Modus hochladen, sonst sind die Streams ja verloren. Ich meine, ich habe bei mir auf... Ich habe ja hier nur noch zwei, glaube ich, 1,5 oder 2 Monate Videos haben wir ja hier nur drinne. Also das letzte Video, was ich hier drinne habe, ist vor 2 Monaten. Oh, da müssen wir uns aber ein bisschen sputen jetzt. Also wir bedeutet jemand anderes. Oh. Wir müssen den Cute-Mod mal nerven im Discord, dass er das wieder aktualisiert. Okay. Also, das hat funktioniert. Bevor wir uns jetzt näher mit dem Passwort-Manager beschäftigen, sollten wir erst nochmal natürlich so richtig Big Brain DevOps-stylisch natürlich erstmal ein neues Commit machen. Also, Git Commit. Und das ist übrigens, das ist an sich nicht so schön, dass wir die eigentlichen Daten da drinnen liegen haben. Also, es wäre beispielsweise schöner, wir würden einen Unterordner dafür machen oder wir machen einen Data-Ordner und den Data-Ordner packen wir dann ins Git Ignore oder sowas in der Richtung. Das könnten wir eigentlich noch machen jetzt. Das machen wir jetzt noch. Weil das Problem ist jetzt, wenn ihr das hier deployen wollt oder wenn ihr das committen wollt, ihr habt immer im gleichen Verzeichnis irgendwelche untracked Files rumliegen. Das ist doof, ja. Nicht, dass ihr die da aus Versehen mal committet. Wenn ihr die aus Versehen committet, ist doof, weil dann ladet ihr eventuell euren Passwort-Save auf GitHub hoch. Das ist nicht so schön. Und gut, ohne Master-Passwort bringt das nichts, aber man will es vielleicht trotzdem nicht. Und Git mag Binaries nicht so sehr. Also wir könnten jetzt beispielsweise mal hier einen Ordner anlegen, keine Ahnung, Data. Mach das mal aus. Wieder zu. Data, da machen wir ein Git-Ignore-File. Und sagen hier, diesen Ordner, lass mal in Ruhe. So, jetzt sehen wir auch schon, der taucht hier drinne gar nicht auf. Und jetzt können wir diesen Kram beispielsweise auch mal verschieben. In den Data-Ordner. Was, Permission denied? Okay, wait. Aha, gut. Gut tut gut. Data. So, da ist es. Jetzt müssen wir hier noch ändern, wo er das findet. Data/ so. Und jetzt sollte das Ganze funktionieren. Wenn ich das richtig gemacht habe. Ja, sieht gut aus. Er findet seinen Kram wieder. Er hat das Repo wieder gefunden. Alles gut, alles richtig gemacht. Und jetzt haben wir den Vorteil, wir können... Ich werde es jetzt mal anders machen. Bye. Warum hängt das eigentlich jetzt manchmal? Binaries in Git, immer gut. Zu Binaries in Git fällt mir eine lustige Geschichte ein. Ganz zu Anfang, als wir noch selbst nicht wussten, was wir damit getrieben haben, sind wir mal auf die glorreiche Idee gekommen, Java-Updates, also Java-Runtime-Updates ins Git einzuchecken. Und die sind ja immer so 200, 300 MB groß oder teilweise sogar 700. Und irgendwann war unser Git-Repo 2,5 GB groß. Und jedes Mal, wenn du das Git-Repo geklont hast, hast du irgendwie 5 Minuten gewartet, bis es durch war. Und ein Nachteil hat das ja, du kriegst es nie im Leben wieder raus. Also hast du eine Sache einmal eingecheckt in dein Git-Repo und gepusht, du kriegst es nicht wieder raus. Du kannst, also ich meine, mir ist selbst klar, dass es theoretisch Möglichkeiten gibt, aber die sind alle nicht praktikabel. Vor allem nicht, wenn es über ein Jahr her ist und du da quasi ab diesem Zeitpunkt die komplette History umschreiben müsstest. Nein, ein Force-Push alleine bringt dir auch nichts. Du musst alle Verknüpfungen entfernen, die irgendwo in diesem Git-Repo existieren und da musst du einen Git-Clean oder sowas, glaube ich, machen. Und das ist gar nicht so einfach. Das sagt richtig. Also du musst, genau, also das ist nicht wirklich praktikabel. Wir haben es dann einfach anders gemacht. Wir haben die ganze Config, die ganzen Configs einfach in ein neues Repo kopiert und das mit Binaries sein gelassen. Das war eine blöde Idee damals. Wir haben sogar Software-Updates und Adressdatenbanken und sowas da eingecheckt. Deswegen, es war am Ende, glaube sogar größer als 2,5G. Das war keine so clevere Idee. Zumindest, was wir jetzt machen können, ist erstmal das Git Ignore adden. So, und jetzt kann man quasi dieses ganze Repo klonen auf eine neue Kiste, Docker Compose abmachen und man hat exakt die gleiche Config, die wir hier lokal haben, wieder hochgefahren auf einem anderen Rechner. Und da sieht man auch, was der ursprüngliche Gedanke dahinter war. Eine der ursprünglichen Ideen dahinter ist, dass man, wenn man Software entwickelt und Abhängigkeiten davon hat oder sag mal, gewisse Services braucht zum Testen, dass man die sich damit starten kann, sodass jeder Entwickler quasi das gleiche oder ungefähr das gleiche hat. Das war so eines der ursprünglichen Gedanken hinter Docker-Containern. Also, dass die Leute dann auf die Idee gekommen sind, Docker-Container in Produktion mit zig Dinger laufen zu lassen, das war nicht im Sinne des ursprünglichen Gedankens und Erfinders. Kann man machen, aber das war nicht die ursprüngliche Idee dahinter. Ja, die ursprüngliche Idee war, dass man self-contained Anwendungen verpacken kann und Abhängigkeiten dazu, sodass du dann nicht beispielsweise 3 verschiedene Libraries hast, weil deine 3 Entwickler unterschiedliche Betriebssysteme verwenden und sowas. So, geht add docker compose. Und wenn man jetzt einen Commit macht, ist ganz wichtig, dass man ein gutes Git Commit macht. Und ein richtig gutes Git Commit beispielsweise an der Stelle wäre jetzt sowas wie Fivehead zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein ganz gutes Commit, da weiß jeder, was gemeint ist, wenn er das liest. Das würde ich euch wärmstens ans Herz legen, sowas zu machen als Kommentare. Und ich meine, besser als meine Git-Commit-History geht ja eigentlich gar nicht. Ich meine, wir haben einen Commit Fivehead, Komplupp und Commit Init. Also wer damit nichts anfangen kann, dann weiß ich auch nicht. Ja? Und wenn man das Ganze gepusht hat, in das Shit-Repo, ja, die Adresse ist nicht leaked. Das ist die öffentliche Adresse auf dem Channel und da, wo auch die PayPal-Donations draufgehen. Da ist nichts leaked. So. Und wenn einem dann doch einfällt, ha, Mist, ich hätte das doch lieber gern anders genannt, ja, oder sagen wir mal so, es fällt einem vielleicht ein, man hat sich hier verschrieben, man wollte hier unbedingt noch ein Leerzeichen mehr hinten dran machen. Man sagt Git natürlich, es gibt eine Änderung und jetzt, passt auf, jetzt. Wir sagen jetzt einfach, wir hängen an das letzte Commit die aktuelle Änderung noch dran und ändern die Commit-Message noch dabei. Jetzt haben wir es geändert, jetzt ist es Gachibus. Aber das Problem dabei ist, was man jetzt hier auch gleich sieht, was man zum Beispiel bei meiner Shell hier in diesem, oder an dem Prompt mit den 2 Pfeilen sieht, was man jetzt sieht ist, jetzt können wir nicht mehr so einfach pushen. Wenn ich jetzt versuche zu pushen, dann sagt er mir, das geht nicht. Und warum geht das nicht? Naja, guckt euch mal meine lokale History an. Das sind die 3 Commits lokal. Und guckt euch das mal remote an. Das sind die 3 Commits remote. Die passen nicht zusammen. Das heißt, er erlaubt mir so jetzt nicht ohne weiteres zu pushen, weil er sagt, hey, da würdest du ja was überschreiben. Das kann man fixen, indem man einen Force hinten dran macht. In der Regel, und das ist aber so eine 95% Geschichte, Ausnahmen bestätigen die Regel in dem Fall, macht man das nur auf eigenen Branches, nie auf öffentlichen Branches. Also mit öffentlichen Branches meine ich Branches, die andere Leute auch verwenden. Also man kann das zum Beispiel machen, wenn man an irgendeinem Feature bastelt, macht man sich den eigenen Branch und wurstet dann da drin rum. Und macht dann 150 Kack-Commits und am Ende macht man mal ein paar ordentliche draus, ja, und force-pusht das dann und macht Pull-Request. Das ist okay. Das hier ist in der Regel äußerst schlecht, weil, mal angenommen der Chat, wir haben jetzt 270 Zuschauer, also mal angenommen, ihr hättet jetzt auch dieses Repo ausgecheckt und ich würde das hier jetzt machen, da wären alle eure Repos kaputt. Kaputt in der Form, dass ihr keine Updates mehr pullen könnt. Ich meine, ihr könnt es natürlich dann das Ganze selbst beheben, ja, das geht, aber erst einmal ist euer Repo dann kaputt. Zumindest das zum Upstream funktioniert nicht mehr. Deswegen öffentliche Branches oder Branches, wo mehrere Leute mitarbeiten, nie force pushen. Das bedeutet auch nicht irgendwie History umschreiben. Aber wir sind die Einzigen, die daran arbeiten, wir können das jetzt machen. So, und wir sehen es hier auch. Hier ist noch das letzte Commit, Fivehead. Und wenn ich das jetzt überschreibe, ist das letzte Comet Gachibus. Das versteht außerhalb von Twitch auch keiner. Ich dachte so, als wäre das das Normalste von der Welt. So nach dem Motto, hier sehen wir das letzte Commit, Fivehead, und jetzt das nächste Commit, Gachibus. So wie das Normalste von der Welt, das nächste Commit ist Gachibus, ja. So, und auch wenn man sich die History anguckt, sieht man, hier ist nichts mehr von meinem Commit übrig. Aber, und jetzt zeige ich euch mal den massive, hugesten Git-Hack, Life-Hack aller Zeiten. Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr feststellt, Mist, in diesem Commit, was ich eben überschrieben habe, war noch was Wichtiges drin? Was macht ihr dann? Ich meine, hier ist es nicht mehr. Hier ist es auch nicht mehr. Wo ist das Commit? Eine schöne Sache an Git ist, es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Alles, was euer lokales Repo je gesehen hat, ist in der Regel immer noch da. Es sei denn, ihr habt es explizit weggeschmissen, aber das macht man normalerweise nicht. So. Und es gibt eine Sache, die ist in Git nicht so offensichtlich. Das wissen viele nicht, aber es ist eines der praktischsten Sachen überhaupt. Und zwar ist das Git Reflog. Da sieht man nämlich, das ist quasi eine History für alle Aktionen, die man lokal in seinem Git-Repo gemacht hat. Ich weiß nicht, wie lang die History standardmäßig ist, ob es da ein Limit gibt, weiß ich, aber in der Regel ist die lang genug, ja. So, und ihr seht, guckt mal da ist das Commit noch. Und wenn ich jetzt wissen will, wie war denn der Stand, oder ich brauche noch was aus diesem Commit, dann kann ich ganz einfach einen Checkout da drauf machen. Man kann ja in Git alles auschecken. Du kannst Commits auschecken, Tags auschecken und Branches auschecken. Unter der Haube sind das eigentlich alles nur Zeiger auf Commit-IDs. Und jetzt habe ich wieder den Stand, den ich vorher hatte. Zumindest jetzt temporär. Und ich kann sagen, okay. Was war denn hier nochmal das, was ich brauche? Guck mal hier. Das habe ich gelöscht, das kopiere ich mir jetzt raus oder sowas. Ja. Man kann das Ganze auch diffen. Geht auch. Ja. Da wird man jetzt allerdings wohl nicht allzu viel sehen. Außer, dass es hier zwei Leerzeilen hinten dran gibt. So, und auch ein Commit, was ich persönlich sehr praktisch finde. Ne, was kein Commit, ein Command, was ich auch sehr praktisch finde, ist Git cherry-v master. Oder master muss man nicht weglassen. Git cherry-v. Git cherry-v ist quasi ein Diff plus, also ein Commit-basiertes Diff, nur ein bisschen übersichtlicher. Und zwar, das zeigt dir kein komplettes Diff an, was sich geändert hat zwischen den Branches, sondern das zeigt dir, welche Commits in diesem Branch drinne sind oder in diesem Working Tree drinne, Checkout drinne sind und nicht in dem Branch, mit dem du es vergleichst. Das ist sehr praktisch, das brauche ich auf der Arbeit täglich, zum Beispiel, um zu gucken, ob es bei irgendeinem Feature-Branch Sachen gibt, die noch nicht gemerged wurden. Es gibt nämlich Leute bei uns, die machen beispielsweise einen Feature-Branch, da machen sie dann Merge-Request auf, dann machen sie von diesem Feature-Branch einen neuen Feature-Branch auf mit einem anderen Feature, wo das dann noch mit... Teilweise sind sie ein bisschen unordentlich, ja. Und da bin ich dann öfters mal hier am Gucken, so nach dem Motto, haben wir denn schon alles gemerged? Können wir den Kram jetzt wegschmeißen? Und da ist das hier das beste Command für. Du siehst alle Commits, die hier drin sind, aber nicht im Master. So. Bam. Was zum Henker ist das für eine Sprache? Was? Hä? Vanilla-Eis, 4 Monate. Dankeschön für den Sub. Exzellent. Massive Subscription. So, ich glaube, das hat man jetzt halbwegs verstanden. Aber das, also wie gesagt, Reflog könnt ihr euch merken, das rettet einem den S, wenn man aus Versehen mal was gelöscht hat. Rechts, das ist gar keine Sprache, das ist YAML. Das ist ein YAML-Config-File für unsere Container. Wieder was gelernt, siehst du? Genau. Ich lerne ja auch fast jeden Stream was. So. Machen wir hier den ganzen Krempel mal zu. Ach so, was war mein Master-Passwort? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Exzellent. Gut. Ja, was gibt's denn sonst jetzt noch Schönes dazu zu sagen? Also, wir sollten noch eine Sache machen. Wie gesagt, wir sollten uns hier einen ordentlichen Tag aussuchen, weil late, das ist immer ein bisschen problematisch. Kannst du grob erklären, wie das mit Traffic umgesetzt hast? Ja, ich kann dich so zeigen, das ist relativ easy. Das hier ist eigentlich alles egal. Wichtig ist das hier. Du musst dem sagen, dass du DNS-Challenge machen willst für Let's Encrypt. Dann musst du ihm sagen, welchen Let's Encrypt-Provider du verwendest. In dem Fall das Cloudflare-Plugin. Und dann musst du eine Umgebungsvariable suchen mit einem API-Key von deinem Cloudflare. Das war's im Endeffekt. Mehr musst du nicht machen, dass Let's Encrypt funktioniert. Ich meine, es muss auch kein Cloudflare sein, ne? Das kann Namecheap oder was auch immer oder irgendwas sein. Irgendwas, was das halt unterstützt. So, und dann habe ich ihm gesagt, er soll standardmäßig einfach alle Docker-Container aus diesem Compose-File standardmäßig gucken, ob die eine Domain gemappt haben und dafür sich ein Zertifikat abrufen. Das war's, mehr musst du nicht machen. Also das ist tatsächlich relativ einfach. Allerdings muss man sagen, für advancedere Sachen ist die Traffic-Config schon sehr pains-champ. Was meint ihr, wie lange, bis ich das hier gecheckt habe, dass man Redirect machen kann automatisch von HTTP auf HTTPS? Ich meine, da kommt doch niemand drauf, dass das die richtige Syntax dafür ist, oder? Also die haben sich schon ein bisschen das Leben schwer gemacht. Also die Traffic-Config ist nicht so schön. Wann würdest du die Config auslagern? Gar nicht. Wozu sollte ich die Config auslagern? Das Schöne am Docker-Compose-File ist ja, dass alles drinsteht, was du brauchst. Du kannst das einfach rüberkopieren auf einen anderen Rechner und starten und es funktioniert. Bei Traffic musst du für manche Sachen eine extra Config-Datei anlegen. Zum Beispiel, wenn du Services load balancen willst, die nicht in diesem Docker-Compose-File drinstehen. Ich glaube, dafür brauchst du dann eine extra Traffic-Config. Aber die ist richtig pains-champ. Ich bin auch kein allzu großer Traffic-Fan, muss ich sagen. Ich benutze das nur hier im Zusammenhang mit so Docker-Compose-Geschichten. Für andere Sachen würde ich es nicht verwenden. Ich persönlich mag Kadi für einfache Sachen, wo man nichts Großartiges, Advancedes braucht. Und wenn man was braucht, was alles irgendwie kann, dann nimmt man einen Nginx. Es gibt ja manche Leute, die schwören heute immer noch auf Apache Load Balancer, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ja, HAProxy kann man auch nehmen. Wobei HAProxy eher eine Load Balancer ist, aber mein, im Prinzip kannst du damit auch alles machen. So, genau. Jetzt können wir uns mal den Passwortmanager angucken. Kannst du die Docker Compose irgendwie veröffentlichen? Kann ich machen, ja. Kann ich machen. Wir machen einfach mal ein Pastebin. Aber weil viel, viel kompliziertes ist da nicht dabei, das lohnt sich kein extra Git-Repo zu machen, hier Pastebin. So, was ich mache, ich mache mal meinen Token raus. Also erstens funktioniert es von euch aus eh nicht. Zweitens lösche ich das nachher wieder. So. Syntax-Highlight, YAML. Yara, was ist denn Yara? Ich habe mal gehört, dass auf Türkisch Yarak oder Yarak heißt Schwanz. Stimmt das? Fällt mir da gerade so auf bei der Gelegenheit. Woher ich das weiß, ist folgendes. Der Friseur, also der Fabian, der hat ja immer eine gewisse Namenskombination in MMOs. Und das ist meistens irgend so eine Abwandlung von Yara oder sowas in der Richtung. Und er hat sich mal einen männlichen Charakter erstellt in einem MMO und der hieß Yarak, ein bisschen anders geschrieben. Und irgendwie haben ihn die Leute laufend angeschrieben und was mit Schwanz erzählt. Bis wir dann irgendwann drauf gekommen sind, dass der Name auf Türkisch Schwanz bedeutet. Ich glaube, seitdem hat er seinen Char nicht mehr so genannt. Theoretisch hättest du dafür sogar Temp-Ban bekommen können. Ja. Okay, also ich veröffentliche den Kram mal schnell. Ich meine, die Domain. Ich kann das einfach drinnen stehen lassen. Ich meine, Domain können wir auch sowas hier reinschreiben: domain.domain.de. So. Aber ich lasse es einfach drin stehen. Oder machen wir einfach xxx Y, so. Ups. Ah. Okay. Muss man, kann man das irgendwo Exposure unlisted? Bam. Zack. Also wer es haben will, da ist es. Massive Dogger Compose File. Huge. Gut, so, jetzt können wir uns dem Passwortmanager mal widmen. Und uns das Ganze mal anschauen. Also, wir haben uns das vor einem Jahr oder, nee, ist länger her. Wahrscheinlich 2-3 Jahre her, haben wir uns schon mal angeguckt. Und ich muss sagen, ich fand das ganz gut. Wie gesagt, ich verwende seit Jahren ja schon KeePass. Und ich weiß, man kann das irgendwie da auch importieren, aber ich habe jetzt da keinen großartigen Grund gesehen, das umzustellen. Im Browser brauche ich es nicht, aber wir schauen mal, was man damit alles machen kann. Also, Add Item. Was haben wir hier schon alles? Zack, Add Item. Okay. Credit Card Identity Secure Note. Okay, Notizen kann man auch speichern, das ist schon mal ganz praktisch. Also sagen wir mal Login, zum Beispiel für, keine Ahnung, für Google. Folder, brauchen wir nicht. Username, peteraguilet@googlemail.com, keine Ahnung, ob das die richtige, also Passwort 123456789 oder so wahrscheinlich wieder, so wie ich mich kenne. Ach, guck mal, der kann direkt Authentificator-App synken. Das ist natürlich cool. Kannst du es auch einfach auf Deutsch stellen? Puh, das weiß ich nicht. Das müssen wir gleich mal gucken. So, was ich praktisch finde, ist, dass man Notizen dabei machen kann. Weil, gerade wenn man 2-Faktor-Authentifizierung drin hat, dann ist das immer ganz praktisch, dass man die Recovery-Codes hier reinschreiben kann. Er ist das Center of Excellence. Der arbeitet nicht nur da. Ah, der sieht sich nach wie vor als agiler Enabler für Cloud-Native Solutions. Oh, safe. Was ist TOTP? Das ist das, was du bei Authentificator-Apps verwendest. Diese Dinger hier. Also, wo du die QR-Code scannst und wo du deine Authentificator-App hast, die dir den Code anzeigt. Na, es gibt 2 Sachen. Das, was du meinst, ist 2-Faktor mit SMS. Es gibt aber mittlerweile auch schon zig Authentificator-Apps. Ja, Microsoft Authentificator, Blizzard Authentificator, Steam hat, glaube ich, auch so ein Ding. Ach so, man kann die in Settings kann man die Sprache umstellen. Können wir machen. Also ich würde es persönlich auf Englisch lassen, aber weil ihr seid, wir stellen das mal um. Language auf. Okay. Ah, DE ist es nicht, GE, nicht German, okay. Oh ne, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bam. So. Mein Tresor haben wir jetzt. Mein Tresor. So, Massive. Für was ist das Häkchen hier? Ah, da kann man alles verschieben und sowas. So, wie editiert man das jetzt? Benutzername kopieren, Passwort kopieren. Okay. Nice. Silver Dark. Dankeschön. 10 Monate Subscription. Wie kann man es bearbeiten? Ach, hier einfach draufklicken. Okay. Ja, das ist nice. So, und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ob es da noch ein Browser-Add-on für gibt oder sowas. Was man sinnvoll verwenden kann. Neue URL. HTTPS. Genau. Okay. Mal gucken, ob der jetzt automatisch das ausfüllen will, wenn ich auf Google gehe. Also, Bitwarden Chrome. Ne, das ist ein Firefox, oder? Warte mal, Chrome? Feiert das ein Chrome? Hat es jemand schon verwendet? Also, was, nimmt man da die offizielle Browser-Extension für? Du benutzt Docker, haben wir noch 2014. Wir gucken uns gleich, stimmt, wir wollten uns noch einen Konferenztalk von 2014 angucken gleich. Was verwenden denn die coolen Leute heute? Also für so einfache Anwendungszwecke, jetzt kommt mir keiner irgendwie mit Azure Kubernetes Cluster oder sowas an. Creo. Okay, Container, die ist okay. Creo sagt mir gar nichts. Creo. Ich dachte, die coolen Leute verwenden Podman. Ah. So, so. Ich dachte, also Podman ist schon wieder out, oder? Die coolen Leute vor einer Weile haben alle gesagt, Podman beste, weil kein Root und sonst wie. Aber Containerd ist doch mittlerweile auch unter Docker standardmäßig drunter, oder? Ja. Firecracker. Firecracker kenne ich. Das ist das Zeug von Amazon, ne? War das nicht von Amazon, das? Ja, genau, genau. Das kenne ich. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, für so einfache Dinger, ja, also 4 Services starten, lokal, da ist mir Docker Compose und Docker immer noch mit Abstand am liebsten. Das funktioniert einfach und ist easy. Ich meine, ich will keinen dran hindern, sich 16 Raspberry Pis lokal irgendwie zu verteilen und den super agilen Kubernetes Cluster da aufzuspannen, wenn er das will. Kann er das ruhig machen? Wir wollten auch mal einen lokalen Kubernetes-Cluster machen im Stream. Es gibt so viele Sachen. Eine Zeit lang gab es mal CoreOS. CoreOS gibt es ja nicht mehr. CoreOS heißt jetzt ja Flatcar. Weil man sich dort gerne umbenennt. CoreOS ist out. Jetzt gibt es Flatcar. ich sag euch Leute. Also im Container-Umfeld da irgendwie halbwegs up-to-date zu bleiben, ist fast schlimmer als im JavaScript-Umfeld. Das ist was. Ach nee, das ist nur der Tracker. Und JavaScript aktuell zu bleiben, ist schon nicht ohne. Ups. So, also Passwortmanager bitte den da. Add to Chrome, alles klar. Add Extension. Bitwarden Extension installed. So, und dem kann ich jetzt irgendwie einstellen, dass er... YouTube Comment Search, was hat man da jetzt alles... Ne, wie sage ich dem denn jetzt, was der dafür verwenden soll? Ich habe das noch nie verwendet. Ich muss ihm doch irgendwie sagen können, dass der meinen lokalen Passwort-Safe verwenden soll. Hm? Ah! Ne. Settings. Ah, hier. Okay, Settings, ist das da? Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie gut der Kram funktioniert. Settings, lokaler Server, das da. Ja, mehr muss ich noch nicht machen, oder? Einfach so, save. Oh, Login. Was habe ich denn für ein... habe ich denn nochmal genommen? Ah ja, ja. Mein Konto, hier. Qchat at pwsafe, alles klar, alles klar. Ja, meine Güte, ich kann mir doch den ganzen Crap nicht merken, den ich da so eingeb. Okay, Login. 8, 9. Enter. Bam, da sind wir. Nice. Okay, jetzt funktioniert sogar die Browser-Extension. Sehr cool. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob er das auf Google, ob er das auf Google eintragen will. Nope. Wie funktioniert das? Ich habe das noch nie verwendet. Wir sagen dem erstmal, er soll die Extension anzeigen. Ach, guck mal, er erkennt, dass wir auf der Webseite sind. Zeigt er jetzt alles? Ah, guck mal da. Macht der Was? Control? Shift I? Nee. Sucht er jetzt da nur die Sachen raus, die mit Google was zu tun haben? Ach, L. Ah, okay. Ja, das ist mir sogar lieber als Autocomplete, ja. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier jetzt noch einen anderen Eintrag hinzufüge. Wir machen jetzt noch mal einen anderen Eintrag, keine Ahnung. YouTube, Cacquaid, at das da. Ist ja egal. So, und jetzt hier YouTube.com. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf bin, dann zeigt er mir auch kein Kram von YouTube an. Okay, das ist cool, das gefällt mir. So, sprich, wenn ich jetzt hier draufklicke, weiter. Weiter. Ha, stimmt nicht. Gut, ich habe ja auch Mist eingetippt. Alles klar. Das ist schick. Das gefällt mir, das hat was. So, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, schlägt er mir da den Kram vor. Wobei YouTube-Login ist ja, YouTube-Login ist ja gebaitet. Das ist ja Googles Sign-In. Bekommt man den auch in Home Assistant integriert? Inwiefern? Was willst du da integrieren? Muss ich mal gucken, ob es da eine Integration für gibt. Es gibt ein Add-on, dass du das einfach starten kannst, okay. Aber was willst du da großartig integrieren? Ach so, du meinst, ob du aus deiner Home Assistant Config irgendwie auf die Passwörter zugreifen kannst? Oh, bestimmt irgendwie, aber das damit zu verheiraten, weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Das weiß ich nicht. Aber ich meine, du kannst ja eine extra Secrets-Datei machen in Home Assistant. Und die checkst du halt nicht mit ins Git ein. Aber so, du kriegst das bestimmt irgendwie integriert, ja. Aber wüsste ich jetzt nicht wie. Kein Plan. Alter LAN. Max, hast du Bitwarden oder Bitwarden RS installiert? Ich hab Vault Warden installiert. Echt? Haben die das gemacht? Ich habe das gar nicht mehr verfolgt. Das kann auch relativ schnell passieren. Deswegen am besten die Dinger gar nicht da reinlegen oder gleich als erstes einen Git-Ignore-Eintrag erstellen. Ich habe ja Secrets eigentlich nie im Git-Repo liegen. Also gar nicht im gleichen Verzeichnis. Nach Möglichkeit. Wofür das Lokale gemacht ist? Naja. Du musst ja irgendwo deine Passwörter speichern. Die Extension greift ja nur auf diesen, also, ne, also die Extension hier im Browser, die greift ja nur auf diese Sache hier zu. Ohne das würde die Extension nicht funktionieren. Es gibt ja irgendwo eine Suchmaschine, die explizit dafür gemacht ist, dass du GitHub GitHub durchsucht nach irgendwelchen Secrets. Also wenn du, wenn jetzt ohne Mist, Leute, wenn man nach GitHub geht und dort sucht nach irgendwelchen bekannten Environment-Variablen oder so, machen wir uns doch mal den Spaß und suchen nach CFDNS-API-Token in GitHub. So. Und wir werden hier garantiert irgendwo fündig. Leider bin ich nicht eingeloggt, das heißt, ich kann keine Codesuche machen. Das ist ein bisschen doof. Ich müsste Codesuche machen können. Ich bin nicht eingeloggt auf ShitHub. Bin ich hier eingeloggt? Nee, auch nicht. Tja, dann weiß ich nicht. Also du wirst garantiert wirst du es finden. Einfach mal Google. Ja. Und also GitHub ist voll. Und das Problem ist, wenn du es einmal gepusht hast, du kriegst es eigentlich nicht wieder aus dem Internet raus. Du musst es löschen und ein neues API-Token generieren. Nee, aber das Browser-Addon finde ich wirklich cool. Ich meine, sowas gibt's für KeePass auch, aber es macht sicherlich einfacher, wenn das Ganze ein Webservice ist. Auf der anderen Seite ist ein Webservice halt auch wieder einfacher drauf zuzugreifen als eine lokale Datei. Nee, selbst Force-Push kriegt die Sachen nicht zwangsläufig wieder weg. Ich habe ja gerade, hast ja gerade gesehen im Stream, ich habe ja Sachen Force-Push gelöscht und es war noch da. Kann man da eigentlich noch verschiedene Typen anlegen? Was ist denn Send? Es gibt keine Sends aufzulisten. Sends. Was ist ein Send? Text. Lull. Copy link to share the send. Was? Ah, das ist irgendwie sowas, was... Ach so, ja gut, das bringt ja nur was, wenn es öffentlich ist, ne? Das bringt ja nur was, wenn es öffentlich ist. Da könnt ihr ja nach wie vor nicht drauf zugreifen. Da kann man Sachen sharen, wenn man sowas öffentlich hat. Okay, ja, das kann man machen. Aber ich würde, also ganz ehrlich, ich würde niemals auf die Idee kommen, mein Passwort safe, egal wie sehr ich denen traue, irgendwie ins Internet zu stellen. Klar, das mag alles noch kleinseitig verschlüsselt sein, ohne Passwort kannst du damit nichts anfangen. Es ist ja nicht so, als hätte das Backend darauf Zugriff, hoffe ich mal zumindest. Aber das würde ich nicht machen. Das Einfachste, irgendwelchen Sachen vorzubeugen, ist es einfach, also ne, Problemen vorzubeugen, ist einfach nirgendwo hinzulegen. Wenn es nirgendwo liegt, kann damit auch keiner irgendwas machen. Wenn man das natürlich ist das nur gültig, wenn man es alleine verwendet. Sollte man das jetzt beispielsweise mit der Familie zusammen verwenden oder von unterwegs verwenden wollen oder vielleicht sogar irgendwie so einem kleinen Team so ein Passwort-Safe verwenden wollen, dann ist das was anderes, ja. Ja, aber nie übers Internet. Also ich würde es nie übers Internet machen, ehrlich gesagt. VPN nach Hause, ja, das finde ich noch okay. Das würde ich noch okay finden, wenn man sich erst per VPN einloggen muss. Aber ich hätte da trotzdem so meine Bedenken. Also wie gesagt, ich verwende seit Jahren schon KeePass und ich habe KeePass gesynkt auf 2 Rechner. Fertig. Das liegt nirgendwo. Ich hab meinen KeePass hier auf dem Rechner und ich habe meinen KeePass auf dem Streaming-Rechner. Und es reicht. Fertig. Du kannst mit 2-Faktor-Authentifizierung absichern. Ja, bestimmt. Ja. Wie gesagt, du kannst... Also es gibt ja 2 grundsätzliche Ansätze. Entweder du sagst, okay, ich will das ins Internet packen, weil ich Zugriff drauf brauche. Und dann versuchst du es so dicht wie möglich zu machen oder so schwierig wie möglich irgendwie dran zu kommen. Oder die viel bessere Variante ist, sich überlegen, brauche ich da wirklich Zugriff von außen für? Und wenn man nicht unbedingt Zugriff von außen für braucht, dann es einfach nicht machen. Weil dann muss man sich das auch nicht zubauen und dicht machen und sonst wo. Dort, wo es keinen Zugriff gibt und da, wo die Sachen nicht liegen, kann damit auch keiner was machen. Keypass funktioniert nicht mit mehreren Leuten. Ja, das kenne ich. Keypass ist gerade, also, ne, wir hatten auch mal eine Weile früher einen Keypass auf einem Windows-Laufwerk. Das funktioniert nicht richtig. Ja. Aber das finde ich echt nützlich hier. Das hat was. Finde ich wirklich cool gemacht. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich bei Keypass bleiben. Das ist der Screenshot aus dem Repo. Zeig mal her. Auch noch den Server-Key eingecheckt. Besonders clever. Tja. Keine allzu gute Idee, würde ich mal sagen. Why is there a private SSL key? Oh, die sind wahrscheinlich nicht auf GitHub, weil GitHub zu Microsoft ist. Das ist, ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Aber die Antwort ist in Ordnung. Ich würde es trotzdem nicht einchecken. Oh, hier haben wir richtige Cloud-Native-Leute wieder am Start. Ich betreibe Vault on-prem in Kombination mit WireGuard. Ja, also on-prem, ich betreibe übrigens auch, nur, wollte ich jetzt nur mal erwähnen, ich betreibe gerade Bitwarden auch on-prem, weil es ist einfach besser als lokal. Klingt cooler, gebe ich dir recht. mit VPN, dass das super funzt, will ich gar nicht in Frage stellen. Das funktioniert sicherlich super. Wenn man Zugriff von unterwegs braucht, wäre das auch mein bevorzugte Variante. Entweder über OpenVPN oder WireGuard. Das würde ich genauso machen. Aber wenn man dann wirklich sagt, man braucht den Zugriff eigentlich gar nicht von außen, dann ist das Beste, man lässt es dicht und kann sich alles sparen, es abzusichern, weil was nicht auf ist, musst du auch nicht absichern, das ist halt einfach nicht da. Local Private Cloud. Oh, das ist natürlich auch gut. Private Cloud. On-Prem Private Cloud. Ja, die haben wahrscheinlich einfach nicht die hochbezahlten SAP-Consultants wie die Corona-App. Da kann sowas schon mal passieren. Ja, aber das ist trotzdem Fail. Das Erste, was ich mache, ist eigentlich, also auch wenn es irgendwelche Projekte sind, die für Microcontroller mit WLAN-Secrets und sonst was. Das Erste, was ich mache, ist, ich mache eine extra Secrets-Datei und packe die ins Gitignore. Oder noch besser, die Dateien mit den Keys gar nicht erst im gleichen Ordner haben, wo das Git-Repo ist. Das Kellerkind ist am Start. 5 Monate, Dankeschön für den Sub. So, wartet mal, ich muss mal kurz in mein Dashboard gucken. Ich habe bestimmt ein paar Subs überlesen. Das habe ich mich übrigens schon die ganze Zeit gefragt, warum man das nicht einfach in die Corona-App einbaut. Ande, 11 Monate, 1 für Hyper-Subscription hier. Danke für den Sub. Oh, eins habe ich gekannt, der Svert 7 hat subscribed, dankeschön. Und StarMac 6 Monate, huge Subs, Leute, hier. 2 habe ich übersehen vorhin. Was machst du? Dann würde ich das nicht unbedingt in dem Git-Repo machen, sondern du kannst ja oftmals, also bei GitHub Actions ist es so, da kannst du Secrets in deinem, also an einer anderen Stelle hinterlegen und kannst sie dann referenzieren aus deinem Bild YAML. Also du musst das dann nicht in das gleiche Repo legen, sondern du kannst das quasi als Variable drauf zugreifen. Guckt sie dann so aus. Secrets. Wir haben das sogar mal im Stream gemacht zusammen. Add Secret, genau, hier. Du gehst in das Projekt. Ich glaube, es geht auch account-wide. Legst das Secret hinzu, also sprich, das Secret kommt nicht in das Git-Repo rein. Und dann kannst du in deine Action, kannst du verlinken auf diesen Example-Key. Genau, hier, guck. Super Secret, Dollar Secrets kannst du verlinken. Also so machst du das zumindest mit GitHub Actions. Also sprich, dass du das Passwort erst gar nicht einchecken musst. Wie gesagt, GitHub Actions geht es auch. Das geht ja hier übrigens auch, ne? Also ich habe jetzt hier meinen Token im Klartext reingeschrieben. Das würde ich normalerweise nicht so machen. Du kannst hier oben ein Secrets anlegen, dann, ich krieg das aus dem Kopf jetzt nicht zusammen, sondern kannst du einen File irgendwie reinschreiben, secrets.key oder was auch immer, und dann kannst du darauf das dann quasi hier drauf zugreifen, und ich glaube, dieses File muss noch nicht mal im gleichen Repo liegen. Also es ist auch da möglich, darauf zuzugreifen, ohne dass man das eincheckt. So. So, wo wir gerade dabei sind, wollten wir nicht das Video gucken, wo Linus Torvalds über Linux Desktop lästert? Okay, das Video ist aber schon ein bisschen älter. Also das ist anscheinend die Debian-Konferenz, es geht auch nur 11 Minuten, Debian-Konferenz von 2014. 2014 war er noch nicht reformed. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Der hat ja vor einer Weile mal einen Post gemacht auf der Linux-Mailing-Liste. Also, die sind ja auch so old, also, ne, das ist ja alles noch ein bisschen oldschool, da wird ja noch per Mailing-Listen und so Sachen gemacht. Und da hat er gesagt, er zieht sich jetzt eine Weile aus der Mailing-Liste zurück und wird an sich arbeiten, dass er nicht mehr so oft schimpft. Der ging ja teilweise, der hat ja schon übelst krass gerantet teilweise. Oftmals mit Grund, es ist gar nicht so, dass man sagen könnte, der hat einfach nur geflamed um des Flamens willen. Der hatte schon immer da einen wahren Punkt. Und die Finnen sind ja auch dafür bekannt, dass die im Alltag viel flamen, habe ich mir sagen lassen, von einem Däne. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube das dem einfach mal. Also finnische Umgangsformen sind wohl recht rau und dementsprechend, deswegen ist er da immer am Meckern gewesen. Und das heißt, der Vortrag ist von 2014. Das bedeutet, das kann durchaus sein, dass der öfters mal Fuck sagt. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir einen Fuck-Counter. Der Scam-Train ist am Start, Leute. Ein Sub noch. Lasst euch nochmal scammen. Nils FPS, Dankeschön für 8 Monate Subs. Gib Jeff noch ein bisschen Geld. Der braucht unbedingt noch mehr Kohle. Aber ich krieg ja immerhin die Hälfte ab. Also gib dir quasi, mach dir Jeff noch reicher und mich auch. Ja, wobei ich bei mir nicht von reich sprechen würde. Captain Pitt, Dankeschön fürs Prime Gaming. Ups. Ich wollte dich nicht auslachen, sorry. Falscher Knopf. Aber wenn du dich die Welt lassen hast. Ich wollte den Subscriber-Button drücken. Nice. So, also, gucken wir uns das mal an. Gucken wir uns mal, wie er am Flamen ist. Also.
Right. One of the problems desktop has.
Ist laut genug?
I mean, ignoring all the purely market and.
Oh, 480p! Das sagt alles über Linux-Konferenzen im Jahr 2014. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich hab 2010. Gameplay hochgeladen, 720p, 60 FPS. Dass das 2014 unter Linux noch nicht möglich war, kann ich ja verstehen, ja.
So that, right? One of the problems desktop
so ist okay.
has, I mean, ignoring all the purely market and getting free installs and making it just so that normal people, and by normal people I mean obviously not.
Doch, YouTube hatte relativ schnell 60 FPS. Ganz am Anfang, das stimmt, ganz am Anfang nicht, das ist richtig, aber ich habe ziemlich schnell 60 FPS hochgeladen, als es dann ging. Und außerdem 4:3, warum ist das fucking 4:3? Na egal.
Technical people will just buy a machine and it just works.
Das kannst du vergessen unter Linux.
The distributions have ever gotten right is application packaging, right?
Snap! Snap! Damals wusste er noch nicht, was auf ihn zukommt. Snap! Der hat da gar nicht gedacht. Der hat gedacht, es wird besser. Aber in Wirklichkeit wurde es noch schlimmer.
And now somebody will say, hey, dpackage is way improved and much better than RPM. And that's not at all what I'm talking about. I'm talking about actual application writers that want to make a package of their application for Linux.
Das stimmt.
And I've seen this firsthand.
Das gibt's wenig.
With the other project I've been involved with, which is my Divlog application, right? We make binaries for Windows and OS X.
Ja, das ist ja heute immer noch so.
Binaries for Linux.
Ja.
Why? Because making binaries for Linux desktop applications is a major fucking pain in the ass.
Okay, fucking Counter Nummer 1. Ich wusste, da kommen ein paar Fuckings dabei. Das geht nicht anders. Ja, hat nicht Unrecht. Wobei das ein bisschen, ich meine, natürlich hat er nicht Unrecht, er ist, also, wenn einer weiß, was bei Linux Sache ist, dann er. Aber es ist in den letzten sechs, sieben Jahren hat sich schon ein bisschen was getan in die Richtung, dank Docker und Go ist das mit Binaries für Linux viel einfacher und besser geworden. Also, mit Go ein Binaries zu erzeugen ist easy as fuck und mit Docker Anwendungen zu packagen ist auch deutlich einfacher als früher. Also ein bisschen zum Besseren hat sich's gewendet. Es kamen allerdings auch so komische Sachen wie Snap und so dabei. Da, ja, das ist der Teufel in Person.
Right. You don't make binaries for Linux. You make binaries for Fedora 19, Fedora 20. Maybe there's even like RHEL 5 from 10 years ago. You make binaries for Debian Stable. Well, actually, you don't make binaries for Debian Stable because Debian Stable has libraries that are so old that anything that was built in the last century doesn't work, right? But you might make binaries.
Das Geile ist, es ist eine Debian-Konferenz.
Available for Debian, whatever the code name is for unstable, and.
Erstmal Debian geflamed.
And that is a major pain because, Christ, we had this small local flame fest just a couple of days ago. Debian has these rules that you're supposed to use shared libraries, right? And if you don't use shared libraries, getting your package in, like, is just painful. But using shared libraries is not an option when the library.
Das hat sich tatsächlich mit Docker gebessert für Sachen packagen. Und mit Go hast du das Problem nicht mehr. Mit Go kompiliertes Binary läuft rückwärts kompatibel auf jedem Linux-Kernel bis Kernel 2.6.16 oder so.
These are experimental and the libraries are used by two people.
App-Images sind auch okay.
So every other day some ABI breaks, right? So you actually want to just compile one binary and have it work, preferably forever, and preferably across all the Linux distributions. And
das Problem, was er anspricht, ist aber immer noch da. Halt, man hat es ein bisschen umschifft mit Container Packaging und dass viele Sachen dass es viele Go Binaries mittlerweile gibt. Ich meine, App Image und sonst was, das ist ja auch im Prinzip alles so ein ähnlicher Gedanke. Und zwar, man macht es ähnlich wie unter Windows. Jede Anwendung bringt seinen eigenen Kram mit, wo er sich nicht darauf verlassen kann, dass es da ist. Unter Windows hast du halt den Vorteil, dass die System-Binaries an sich, also die System-Libraries, da weißt du halt, dass die da sind und wie man die anspricht. Und die ändern sich auch nicht alle 3 Tage mal. Das Problem hast du, wie gesagt, prinzipiell unter Linux immer noch. Gerade weil solche Basic-Libraries wie irgendwelche C-Sachen sich nicht nur entweder komplett unterscheiden können. Ich meine, es gibt ja noch nicht nur die libc-Standard-Geschichten, sondern noch andere, die man theoretisch auch verwenden könnte. Also, und dann kommt noch die Version dazu und sonst was. Also, das Problem hast du immer noch. Und das hast du hauptsächlich unter Linux. Das hast du nicht so sehr unter Windows und Mac. Und man umgeht das eben mit Self-Contained Binaries, App-Images, Docker-Packages und so, umgeht man das halt nur. Man hat dann aber auch die gleichen Probleme im Prinzip wie unter Windows, ne? Dass da jeder seine eigenen Sachen mitbringt. Ich finde es aber auch in der heutigen Zeit nicht schlecht. Ich finde es nicht übel. Früher konnte man sagen, ja, okay, wenn du es über einen Paketmanager installierst, musst du halt von der Library immer nur eine Version installiert haben, anstatt dass jede von deinen 15 Anwendungen die eigene hat. Also zum Beispiel eine Library, die super beliebt dafür war, ist Zip-Library. Frag mich nicht, wie die Standards... Standard libzip oder so heißt. Zlib meine ich, genau. Also, Zlib ist so eine Sache, die war früher, oder SQLite ist auch so eine Sache, die total oft gebundelt wurde, ja. Du hattest dann quasi, also unter Windows hast du dann halt 15 Anwendungen, jeder bringt sein SQLite mit und jeder bringt eine andere Version Zlib mit. So. Unter Linux war das halt die ganze Zeit nicht so. Da hast du, über Package Manager, hast du deine Version X installiert und alles musste dann halt aufbauen auf Version X. Das ist aber, wie er sagt, schon Pain in the Ass, ja. Für Portierbarkeit ist das nicht so schön. Und jetzt, wie macht man es unter Linux? Ja gut, man macht mit App-Image, Docker oder Self-Contained Go-Binaries, machst du im Prinzip das, du packst alles mit ein, was du brauchst, und hast dabei, also du hast es im Prinzip so ähnlich wie unter Mac oder auf Windows jetzt. Außer das, was du über einen Package Manager installierst. Das Problem gibt's, da hat er voll und ganz recht, auch 2021 noch. Wow, ein Linux-Streamer, bin ich dabei. Exzellent. Schön, dass du deinen Weg hergefunden hast. Pferd Korall.
Done a horribly, horribly bad job. One of the things that I do in the kernel. And I have to fight this every single release, and I think it's sad. We have one
Zetke.
Rule in the kernel. There is
Richtig,
one
Zetke.
Rule. We don't break user space.
Yep.
Everything else is kind of a guideline. The whole security thing,
das stimmt,
it's a
das stimmt, das stimmt. Da sind die sogar richtig gut drin. Das muss man ihnen mal sagen. Also das Kernel-Interface, das funktioniert wirklich gut. Das ist auch der Grund, warum du Go-Binaries laufen lassen kannst. Also wenn du jetzt ein Go-Binary machst und kopierst das auf einen Kernel 2.6.16 oder so zurück, das läuft noch. Und das geht nur, weil das stable ist. Ich meine, irgendeine Mindestversion musst du dich mal drauf festlegen, was du nimmst, ja. Aber ich bin mir relativ sicher, es war irgendein 2.6er Kernel Mindestversion, wo Go Binaries drauf laufen. Müssen wir mal auch Go 2.6. Ich weiß nicht, ob es ein 2.6.16 oder so. Ah. 2.6.23, nicht 2.6.16. Okay. Okay. Leute, ich hab mich vertan, ja? Ich habe 2.6.16 gesagt und es ist 2.6.23 gewesen. Anzeige ist raus. Ja, und das kriegen die wirklich gut hin. Das muss man ihnen wirklich lassen.
That we shouldn't do stupid shit, right.
Okay, shit, fuck und stupid counter. Wir sind, glaube ich, schon bei 5 oder so. Ich find das geil. Aber das, wie gesagt, die Konferenz war noch, bevor er sich selbst reformed hat.
The whole security thing, it's a guideline that we shouldn't do stupid shit, right? But that's not a hard rule. People do stupid shit all the time. I don't get that upset. People break user space. I get really, really angry. I mean, this is something that is religious for me.
Ja, you do not das NVIDIA Mittelfinger Video gibt's auch noch.
Every single release, I have people saying, okay, I'm changing this ABI because it's cleaning stuff up. And I'm like, no, not changing that ABI because I will crush you, right? And actually, it's often okay to change
also,
ABI.
I crush you bedeutet bei ihm, er schreibt einen 2-Seiten-Mailinglisten-Post, indem er ihn komplett zur Sau macht. Wobei, wie gesagt, er ist ja reformed mittlerweile. Und ja, ich möchte ihm auch nochmal recht geben an der Stelle. Es ist 2021 immer noch so und man sieht es bei GTK wunderbar. Du kannst GTK eigentlich nicht verwenden, außer GNOME selbst. Oder sagen wir so, GNOME-only-Anwendungen, die auch aktiv oft gepflegt werden. Du kannst GTK nicht verwenden. GTK geht laufend kaputt. Das ist auch der Grund, warum keiner GTK Cross-Plattform programmiert, obwohl es prinzipiell funktioniert. GTK läuft ja eigentlich auch auf Windows. GTK geht immer kaputt, wenn die GNOME-Leute der Meinung sind, das machen wir jetzt ein bisschen anders. Immer. Deswegen benutzt keiner GTK so wirklich für Cross-Plattform-Sachen. Ist Inkscape GTK unter Windows? Also VLC sieht ja auch nicht schön aus, hat aber vor einer Weile umgestellt von GTK auf Qt. Die machen es besser.
Yeah, as long as nobody notices, but immediately when somebody notices, it's a bad thing. And this is like a big deal for the kernel, and I spend a lot of effort explaining to all the developers that this is a really, really important thing. And then all the distributions come in and they screw it all up. Because they break binary compatibility left and right. They update glibc and everything breaks. You can recompile everything, right? That really seems to be the mindset quite often. It's like,
yeah, hat er recht.
The glibc people say, it was a bug, look, here's the standard. It says you can't rely on that. Nobody cares.
Yeah.
If it's a bug that people rely on, it's not a bug, it's a feature, right?
And, hat er nicht Unrecht, ja.
I won't even get into all the other libraries, but it's really sad when the most core library in the whole system is okay with breaking stuff. And as long as things improve and they fix the ABI. So that's my rant. And that's what I really fundamentally think needs to change for Linux to work on the desktop, because you can't have application writers do 15 billion different versions.
Yeah.
And I'm on record as saying that maybe Valve will actually save the Linux desktop.
Nein, das hat man 2014 eventuell gedacht. Leider war selbst Gaben himself nicht in der Lage, da was zu machen, ja.
It's actually not because I think games are important. I don't care. I don't play games. I think some people do, so games may be important. But the really important issue is, I guarantee you, Valve will not make 15 different binaries.
Yeah.
And I also guarantee you that every single desktop distribution will care about Valve binaries. So the problem is, Valve will build everything statically linked.
Und dann ist Steam 200 MB groß oder so, was glaube ich auch ist. Ja. Ich meine, Steam kann das insofern auch machen. Steam ist ja unter der Haube im Prinzip erstmal nur ein Browser, also das Frontend, ja. Das ist irgendein Embedded Chrome-Gedöns. Und das bringen die mit, plus halt alles, was es braucht, um zu laufen.
And that's kind of sad, but it's what you have to do right now.
I would like to come back to the topic of getting application running everywhere on every distribution and compare it to the out of three modules in the kernel, where the rule is to get your module in the merge in the kernel. Could we ask maybe the same for the application to get them merged into distributions?
I think that's what actually happens quite often. I mean, this is what most.
Okay, der Rant ist fertig. Die Fragerunde müssen wir uns nicht mehr angucken, oder? Der Rant ist fertig. Ja, da hat er natürlich auch 2021 immer noch recht mit, ja. Auch guck mal. 44 Minuten. 44 Minuten gucken wir uns jetzt nicht an. Die Linux Desktop. Da kommt noch ein Rant. Okay, okay.
What most of you are doing. I'm assuming most of you maintain one or more packages. Am I completely wrong? Right. No, okay. So most of you, your work is literally to bring in the applications into the system. And I think that's actually the right solution for all the base applications. Do not get me wrong. I do not think that something like 90% of the core stuff that is open source should just be in the distribution. But then there's the crazy stuff, right? There's something like Subsurface is open source, but let's face it, we have maybe 1,000 users worldwide, out of which maybe a couple of hundred are running Linux, out of which maybe 10 are running on Debian. I don't know. We do have some numbers, so those numbers are not completely made up. But my point is, if you have 10 users on Debian, and you have 10 users on Fedora, and I know we have a couple of users on... Actually, we have a couple of users on Arch, and we have
Arch, by the way. Das ist wieder bezeichnend, dass die Arch... Übrigens, ich verwende auch Arch Linux, muss ich an der Stelle nochmal anmerken, ja. Das muss man ja immer machen, wenn es um das Thema geht. Sonst wird man den Arch Linux-Memes nicht gerecht. Dass der Typ im Hintergrund gleich noch Arch Linux gesagt hat. Habt ihr es gehört? Der im Hintergrund gerade noch, wo Linux überlegt hat, gleich im Hintergrund Arch.
So the Linux users seem to be on Ubuntu, which actually kind of makes sense, right? Because divers are not necessarily computer technical people. So, and Ubuntu has been selling to that kind of crowd. So if you have that kind of situation, does it make sense to have people inside every distribution package that application for that distribution and do so in a really timely manner when we're making major...
Tja, da hat sich Canonical jetzt gedacht, wir machen einfach aus Chrome einen Snap. Und damit ist alles gut. Verdammt man euch, dass das so eine tolle Idee war.
Changes that is really important to users because without those changes, their dive computer does not work, right? No, it does not make any sense at all. So even for open source projects, bringing that project into a project like Debian is just waste of manpower. You guys have better things to do. Trust me, you really do. Subsurface is a fun application, but nobody should waste their life. Maybe the maintainer is actually here. Oops. But the point is, I'm grateful we actually do have a Debian maintainer. did I screw that up? No.
Hey, Debian maintainer sind komische Leute teilweise. Also, naja, egal. Nee, das kann ich euch jetzt nicht erzählen, weil da müsste ich erzählen, wo ich damals gearbeitet habe. Ja.
But it's... This is an example of something where it would make more sense for us. Like, for Windows, we have nightly builds. And by we, I don't mean me, because I haven't touched the Windows in a long time. But Dirk Hondel, who's the real maintainer, builds basically nightly. And it's really convenient, because these users that have problems with a particular model of dive computer, he can make a Windows binary and say, hey, install that package and see if it fixes your problem. This is what you want for real users, right? For Linux, we can't do that. The Debian package is out of date. It's not a nightly build. There's no way to create a nightly build. The only thing you can tell these kind of people is, hey, take the Git tree and compile it and see if it works or
das
not.
Das ist heute tatsächlich deutlich besser geworden, wenn das in irgendeinem Container liegt oder als App-Image oder als Go-Binary oder so. Das ist dann zwar natürlich groß, weil das alles mitbringt, was es braucht zum Laufen, oder als .NET Core Self-Contained Anwendung oder so. Das ist tatsächlich insofern besser. Das ist vielleicht nicht so, wie er es gemeint hat damals, dass es werden muss, aber das Problem ist besser geworden.
And that works if you're people like us. But if you're a diver who's in Hawaii and has trouble with his dive computer and is running Ubuntu or Debian, it's not really a very good solution, right? So even for open source, I don't think...
Erstmal Chrome kompilieren. Hat schon einmal, habt ihr schon mal versucht, Chrome zu kompilieren, Chat? Also ich hab's schon gemacht. Es ist nicht schön.
Maintainer, distros should maintain everything.
Da brauchst du erstmal 50 GB RAM. 200G Festplatte. Und muss 50 Post, Pre-Built Steps machen. Und dann kompiliert es da auch noch lange. Ich find's geil, erstmal die Debian-Leute flamen.
Like commercial databases and stuff like
du
that.
Kannst das auch in einem Docker-Container kompilieren, ja? Ist wahrscheinlich sogar besser.
Yeah. So I'm probably
ja gut, er ist fertig. Du kannst ja auch einen fetten Cloud-Server mieten mit 48 Kernen, um Chrome zu kompilieren. Aber es ist auf jeden Fall Pains Champ und du brauchst richtig viel RAM und auch Plattenplatz dafür, dass du das machen kannst. Ich habe jetzt einfach mal 50G RAM gesagt. Wahrscheinlich reichen auch 20G, aber du brauchst auf jeden Fall viel. Es war definitiv zu viel für meine VM. Und meine VM hat ja schon einmal hier... Hat ja nur 16G. Also 16G hat nicht gereicht an RAM zum Chrome kompilieren. Was muss ich unter Chrome kompilieren verstehen? Ja, du lädst dir den... Git Chrome... Du lädst dir den Source Code von Chrome runter. Das ist auch eine ganze Ecke. Es gibt da auch so ein How-To. Get Code, Checkout. Ja. Step by Step. Checking, Building Chrome. Ja, das musst du alles machen, genau. Ja, also du checkst dir das Chrome Repo aus und dann kompilierst du den, dass am Ende ein fertiger Chrome rauskommt. Das braucht viel RAM und das dauert lange. Ich meine, machen muss man es nicht, aber ich weiß gar nicht mehr, weshalb wollten wir das damals machen. Ich glaube, irgendwelche ich weiß wieder, warum wir Chrome kompilieren wollten, wegen GPU. GPU-Decoding von Videos. Das war damals so experimental, dass es nur mit dem selbstkompilierten Chrome überhaupt funktioniert hat. Weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile funktioniert richtig. Wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, also du brauchst um Chrome zu bilden, brauchst du irgendwie, keine Ahnung, Perl, Ruby, Python installiert. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Musst 50 Pre-Build-Schritte machen und dann kannst du es irgendwann mal versuchen zu kompilieren, ja. Schön ist es nicht. Leute, ich gehe jetzt was essen, ich habe Hunger. Wir sehen uns morgen früh zum Aufwachen-Stream. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Subs. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. CU. Guck, ob ich jemand hosten kann. Ah, schnell. Gucke. Oh, Kanada. Oder? Gibt's zu futtern Brötchen? Ach, egal. Ich gucke jetzt nicht weiter. Ich gehe jetzt auf, Leute. Wir sehen uns. Bis dann. CU.